Este podcast es una producción del Reino de las Voces.
If I should leave you, try to remember the good times, warm days filled with sunshine. And just a little bit of rain. And just a little bit of rain.
Let justice be done.
And just a little bit.
Though the heavens fall.
Of rain.
Damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von BCS Weekly. Ich bin der Max Schneider und mit dabei heute der Erik.
Wunderguten Moin Giorno.
Und der Daniel.
Mir fällt nichts Lustiges ein. Hallo.
Okay. Und das Ding lässt sich entschuldigen, dem geht es nicht so gut. Lässt schön grüßen und ja, wir wollen heute weitermachen mit dem zweiten Teil der sechsten Staffel. Folge 8, Staffel 6 und haben aber noch einen ganzen an News und Feedback dabei. Ich muss mir noch Batzen als noch als Kurzjingle auf Soundboard legen.
Aber nur den ganzen Batzen.
Genau, nur den ganzen Batzen. Du hattest doch schon einen ganzen halben. Wir fangen an mit den News. Und zwar gab es jetzt die Emmy-Nominierungen. Und da ist Better Call Saul wieder ordentlich dabei. Auch großer Abräumations bei den Nominierungen ist Stranger Things natürlich. Better Call Saul ist natürlich für beste Dramaserie 2022 nominiert. Bob Odenkirk ist als bester Hauptdarsteller Dramaserie oder Drama nominiert. Rhea Seahorn ist als beste Nebendarstellerin in der Kategorie Drama nominiert. Und dann noch diverse Nominierungen für Ton und Schnitt und Sound Mixing, Music Supervision und Sound Editing. Da ist jeweils die Folge Sound Mixing, Carrot and Stick, Music Supervision, Black and Blue und nochmal Sound Editing, Carrot and Stick nominiert.
Auch zu Recht.
Ja, genau. Und Moonlight hat auch 8 Nominierungen bekommen. Ja, weiß ich nicht.
Das der Mondknecht.
Der Mondknecht, ja. weiß ich nicht. Nee. Also Moonlight fand ich nicht so doll. Konnte ich nichts mit anfangen. Ja, ja.
Aber ist ja kein Marvel-Podcast hier.
Genau. Und natürlich ansonsten eine starke Konkurrenz wieder. Ozark ist auch nominiert wieder. Habe ich auch noch nicht gesehen. Severance. Auch ganz gut sein. Squid Game ist mit dabei.
Oh ja, unbedingt. Severance musst du noch gucken.
Mhm. Apple TV Plus Serie,
ja.
Genau.
Ja.
Euphoria. Hört dich auch ganz gut. Beste Comedy-Serie gewinnt hoffentlich Ted Lasso.
Ja.
Obwohl die zweite Staffel hat echt nachgelassen. Das war nicht so spannend.
Ja, schon nicht schlecht. Dann machen wir weiter. Unser Taxifahrer wurde neu besetzt. Also Jeff, mein Name ist Jeff, wurde neu besetzt. Es gab nochmal für Trailer, Teaser der zweiten Staffelhälfte von Staffel 6 haben sie nochmal neu gedreht, die Szene, oder gibt nochmal eine weitere Szene, ich weiß nicht, auf jeden Fall gab es nochmal einen Teaser im Schwarz-Weiß, wo man irgendwie Jimmy wieder im Taxi sitzen sieht und einen Mensch in den Spiegel starren sieht.
Hammes niest, genau.
Und hab so die Szene gesehen, das war so, hä, Moment mal, da guckt ja ein anderes Gesicht irgendwie, und man sieht ein anderes Augenpaar im Rückspiegel, und denk so, hä, haben sie neu besetzt, und Don Harvey, der ist wohl gerade busy mit irgendeiner anderen Serie und wurde jetzt für die zweite Staffelhälfte nochmal neu besetzt, der gute Jeff. Und ja, den werden wir also offensichtlich nochmal wiedersehen in dieser Staffel.
Oh.
Aber mit einem anderen Gesicht. Dann, das hatte ich leider nicht nochmal gefunden, habe es aber auf Twitter/Reddit gelesen, dass in der letzten Folge das Drehen der Dose von Howard hier mit diesem, wie kriegt man wie findet man, dass die Dose übersprudelt, wenn man sie überpütschert, ihr Ding sagen würde, wenn man sie öffnet, nachdem sie runtergefallen ist. Das,
Howard Hamlin aus Albuquerque fragt, wie kriegt man die Dose, dass man keinen Schaum
genau
kriegt? Richtige Antwort, 500 Euro.
Albuquerque, wo liegt das? kennt ihr? ja, also wir hatten das ja irgendwie als Anspielung gesehen auf das Aufschrauben des Schalldämpfers in Folge 7. Und da ist es wohl, dass das gar nicht so gedacht war, sondern Zufall war und erst Hörer den Macher der Folge darauf gebracht haben. Und ja, also war es dann unterschwellig irgendwie vielleicht.
Hat das mit der Dose eigentlich mal jemand ausprobiert?
Ja, das hatten auch mehrere Leute auf Reddit geschrieben und ich weiß gar nicht mehr, wie da die Rezeption war, aber ich glaube, es funktioniert. Also für mich klang es auch so, ja, macht Sinn irgendwie so, das Drehen, und dann fängt sich innen drin so ein bisschen das alles so an, so ein bisschen.
Es ist, ja, es wäre halt ein super Experiment für einen Podcast gewesen, insbesondere wenn es schief geht.
Ja. Ja, könnte man ja mal in der nächsten Folge machen. Oder zumindest beim Staffelfinale. Wenn ich mit Becky und Christopher und Sting zusammen aufnehme, dann können wir da gleichzeitig eine Energy-Drink-Verköstigung machen. Und dann das vielleicht testen.
Das ist wohl schon geplant, das Staffelfinale.
Ja, genau. Also jetzt sind es Christopher und Becky vorgeschlagen. Oder sie hatten ja gesagt, für sie selber wären sie jetzt nicht wöchentlich dabei, aber fürs Staffelfinale oder so TM. Und da würde es sich ja anbieten, wenn ich zum Stingfahrer, vorher die beiden einsammle und wir dann zu viert und plus dich remote oder so dann da was gemeinsam aufnehmen. Muss nur noch irgendwie mir ein H6 oder so besorgen.
Wo ich jetzt. Aber bis dahin fließt noch viel Wasser die Wuhle runter. Wobei, ja, das ist, glaube ich, nicht so ein guter Fluss dafür, weil in der Wuhle fließt ja nicht viel Wasser. Die steht ja mehr.
Gut, dann geht das Emperor Training, die Miniserie geht weiter. Jetzt mit Filmmaker Training. Und da haben wir schon mal was mitgebracht. Da nehmen wir uns mal die Zeit jetzt und hören da mal rein.
Get on the mark.
What mark?
There, right there.
Is that a Band-Aid?
Doesn't matter, just get on the Band-Aid. Crouch a little.
I am crouching.
Oh, that's more of a squat.
Too tall.
Does that work?
Fine.
What's up? I'm Marshall. I run the equipment center. And I'm Phil.
Hi, I'm Sherry.
If you're watching this, it means you got the filmmaking spirit. Congratulations. The next great cinematic masterpiece might just be inside your head. All you need to bring it to life is a camera. But hold your horses, Hitchcock. I'm in charge of this equipment center, so nobody so much as looks at a camera until I sign off. You won't let my 2-year-old nephew, Jackery, snot all over your brand new Ferrari?
No way, dude.
Ugh, gross.
So, before you go putting your grubby little hands on any of this very expensive gear, I need to know what you're doing.
Okay, but don't stress. Anything you don't already know, you're about to learn. This 6-part series is going to prep you for any project you've got cooking.
We're going to teach you how to use the equipment and how to get the most out of it.
And there's a whole lot more than just cameras.
There'll be a test, so pay attention. No pass, no glass. But don't worry, we'll dumb it down so even you 101 babies can understand it.
Everyone has to start somewhere.
First lesson is safety.
And we're not talking about your safety. This is equipment safety.
I'm pretty sure we care about...
Man kann auf jeden Fall die erste Folge auf Twitter auch schauen.
Du hast den besten Part weggelassen.
Was denn?
Don't leave the camera in the car.
Don't leave the camera in your car.
Ja,
ja, genau. Sollte man unbedingt schauen, auch wieder großartige Anspielungen drin. Ja, sehr, sehr schön. Und ja.
Don't leave the camera in your car!
Das habe ich auch noch so
gesagt. Make-up-Girl heißt jetzt nicht mehr Make-up-Girl, sondern hat einen Namen.
Genau, genau. Die Filmcrew hat endlich einen Namen. Marshall ist der, genau, der Camera-Dude, der Tonmensch heißt, Phil. Genau, und sie heißt Cherry.
Ich glaube, einer der Kameramänner bei Better Call Saul heißt auch Marshall. Mit Nachnamen zumindest.
Das könnte gut sein, ja. Auf jeden Fall fand ich das sehr schön, dass sie den Figuren auf dem Weg noch Namen verpassen. Das fand ich sehr schön. Und ja.
Ich befürchte, die werden wir noch häufiger sehen in der Staffel.
Ja, das lässt zumindest irgendwie vermuten, ne, dass da es irgendwie nochmal in die Richtung geht. Also wir haben jetzt immer noch irgendwie gefühlt das große... Auch jetzt am Ende dieser Folge, also von der Better Call Saul Folge, so jetzt wieder die Frage so, okay, wie geht es jetzt weiter? Geht's jetzt in der nächsten Folge immer noch direkt weiter oder gibt's dann mal so einen kleinen Zeitsprung oder so? Aber gut, da kommen wir vielleicht am Ende nochmal zu. Und dann hatte Geburtstag der gute Erik hier. Nochmal alles Gute nachträglich.
Ja, jetzt am Wochenende. Mhm. Am vergangenen.
Heute ist Geburtstag.
Hurra!
Wo ist ein Schlitz zu? Ja.
Die ersten Gäste brechen durch den Garten. Mein Lieblingsgag in dem Lied. Ja, sehr schön. Und heute habt Geburtstag, also am Tag der Aufzeichnung, 14. Juli 2023, Michael Mando. Hat Geburtstag und...
Oh, he's a Johnny Goodfellow. Oh, he's a Johnny Goodfellow.
Das singt die ja immer in Filmen und Serien, ja, weil genau. Happy Birthday ja lange nicht ging.
Na, vor allem die Amis singen das, ne? Irgendwie.
Ja.
Ich weiß gar nicht, ob man das auch wirklich so singt, aber ja.
Genau. Im Zweifel singt man es heutzutage ironisch.
Ja, genau. Dann gab's Feedback. Oh Gott.
Oh nein.
Ja, an einem Tag 2 Kommentare zur unterschiedlichen Folgen sogar. Und zwar einmal, verlinke es auch in den Shownotes.
Von der gleichen Person oder unterschiedliche?
Nee, von unterschiedlichen Personen. Einmal von Marc, heißt er, oder hat er sich genannt
im
Kommentar? Hallo Marc. Er schrub, ich habe euren Podcast entdeckt und höre mir die Staffel 6 Folgen an. Bei dieser Folge hätte ich 2 Anmerkungen, vielleicht 3. Er hat kommentiert bei Blaue Flecken. Das war die Folge. Wie war denn das? Warum steht das hier nicht? Warum steht da so wenig in Info? Staffel 5, Folge 6, genau. Hat er geschrieben, bei dieser Folge hätte ich zwei, vielleicht drei Anmerkungen. Ich finde, ihr macht einen Fehler bei der Besprechung der Folgen, der leider oft gemacht wird. Ihr nehmt Dinge, die außerhalb der Serien passieren, hier Toni Dalton ist in Berlin, und schließt daraus, die Dinge passieren in der Serie. Margarete muss in Berlin wohnen und das muss der Berliner Fernsehturm sein, ne? Also wo wir uns über die schlechte deutsche CGI-Stadt unterhalten haben und wo das jetzt sein soll oder sein könnte. Ich kurz mal den Kommentar. Schreibt halt so, ja, dass wir halt daraus geschlossen haben, da tun Dalton das irgendwie in Berlin, dass tatsächlich Szenen hier gedreht wurden und dass Berlin sein sollte, wo Margarete wohnt. Wahrscheinlich aber eher südlicher zu verorten ist. Und hat so ein bisschen noch kritisiert, dass wir da ein bisschen zu nitpicky sind bei der Rezensierung sozusagen. Und dann schrieb er aber noch, Valentina Tereshkova war Kosmonautin, Sally Wright war Astronautin. Da ging es um die Frage bei dem, in der Bar, wo da die jüngeren Menschen da dieses Quiz am Automaten spielen und gefragt wird, wer davon im All war oder so, und meinte dann korrekt, hätte die Frage dann nach der ersten Frau im All sein müssen, und ja, da wäre dann wohl die Antwort eine andere gewesen. Und ja, also auf jeden Fall vielen Dank für deinen Kommentar, Marc. Sagt nachzulesen bei der Folge mit dem Titel Blaue Flecken, Folge 5, Staffel 6. Und
ich würde da kurz dazu sagen wollen, dass ja eben das mit diesen kleinen Mängeln, die wir ansprechen und kritisieren, ja uns gerade deswegen nur so auffällt, weil die Qualität sonst so top ist.
Richtig.
Dass so kleinere Abweichungen auffallen, die man bei anderen Serien vielleicht gar nicht besprechen würde, weil es so Mini-Dinger sind.
Genau. Also wenn ich jetzt wieder vergleiche diese Folge, wie gut sie aussieht, was für krasse Anspielungen es auf Breaking Bad in der Folge gibt, also auf verschiedene Folgen. Und generell auf welchem Level die Folge hier ist. Und deshalb fällt es dann doch mal eher auf, wenn irgendwie, ja, zum Beispiel halt ein Handy, was zu der Zeit noch nicht gegeben hat, in der Kamera zu sehen ist, in der Folge zu sehen ist, oder ja, irgendwas anderes, was
ja.
Man denkt so, nanu, wir sind doch sonst so auf Perfektion und auch so eingespielt, ne, und man ist eigentlich der Meinung, so kleine Flüchtigkeitsfehler dürften oder sollten nicht passieren.
Starbucks-Becher im Bild.
Ja, genau. Game of Thrones, ja.
Aber ich hab die Serie ist ja zumindest nicht so von der Qualität, dass wir uns die ganze Zeit irgendwie anbrüllen müssen, deswegen.
Ja.
Grüße gehen raus.
Unrated Tatooine, ja. Die sich sehr, sagen wir mal, energisch unterhalten haben und über sehr viele verschiedene Aspekte sehr tiefgehend diskutiert haben.
Laut Insider-Podcast übrigens könnte es sein, dass irgendwo in der Staffel in irgendeinem Bild eventuell eine Maske zu sehen ist. Sie haben darauf geachtet, dass keine Masken im Bild zu sehen sind.
Ja, aber schwierig, ne? Ja.
Es könnte sein.
Okay.
Sie wissen nicht wo, aber es könnte sein, dass eine ist.
Okay, also so Easter Egg so.
Ja.
Ja, schwierig, ne? Also.
Wer ist Waldo? Wo ist die Maske?
Genau. Also gerade in so einer Serie, wo du halt nicht sagen kannst, so ja, okay, dann übernehmen wir halt die Situation, ne? Das geht halt hier nicht. Bei anderen Serien könnte man sagen, okay, wir übernehmen jetzt die Situation auch in unsere Serie, das erleichtert das Produzieren und so, ne? Aber ja, geht halt nicht immer. Dann hat der Dirk noch geschrieben, einen schönen Kommentar.
Wie ich hier noch. Ist das eigentlich der Dirk, der den Dirk Brims ist?
Ich weiß es nicht, nee, keine Ahnung. Nennt sich einfach nur Dirk. Hat kommentiert bei die Folge Die wandelnde Eiterbeule. Das ist zu Staffel 4, Folge 4, Staffel 6. Hat er geschrieben, hi, ihr habt in dieser Folge nach Kommentaren gefragt, die eure Aussprache korrigieren. Dazu möchte ich nichts kommentieren, denn was ich viel erheblicher finde, ist euch klar, was ein Gringo ist. Und er weist uns hier auf die natürlich falsche Verwendung von dem Wort Gringo hin. Schreibt weiter, offensichtlich nicht, denn ihr verwendet das genau verkehrt herum. Ihr bezeichnet Mexikaner als Gringos, aber in Mexiko werden Amerikaner als Gringos bezeichnet. Das ist wie das Greenhorn in Karl Mayer. Und dann, also ich habe den Kommentar so gelesen und so, ja, stimmt, verdammt. hat er natürlich recht.
Haben wir das echt falsch rum gesagt? Ups.
Ich meine, ich hätte irgendwie den Typen von der Werkstatt als Gringo bezeichnet oder so. Hm. Also der Nacho hilft, beziehungsweise also sauber macht und dann neue Klamotten gibt und ihn telefonieren lässt und so. Ich meine, den hätte ich als Gringo bezeichnet und ja, Dirk, du hast natürlich recht.
In der aktuellen Folge lernen wir es ja auch nochmal als Nalu Mike als Gringo bezeichnet.
Genau, so ein, zwei Mal sagt den ja nochmal und ich glaube, wir hatten es auch mindestens einmal vorher schon mal auch in der Serie. Aber ja, genau. Ja, vielen Dank für eure Kommentare. Freut euch immer sehr.
Und gerne mehr, vor allem Lupulelein.
Genau, aber auch konstruktive Kritik.
Wir sind super,
genau. Punkt. Du warst super, Heinz. Aber der Text war ein bisschen daneben. War ein bisschen neben der Melodie. Ja. Gut, dann kommen wir jetzt zur Folgenbesprechung und die Folge heißt Point and Shoot, beziehungsweise auf Deutsch draufhalten und abdrücken. Das, ja, treffende Übersetzung, ne? Also ja, haben wir nichts dran auszusetzen, oder? Also
ja, nee. Das ist halt, ne? Wie früher bei Fotografie.
Ja, genau. Regie hat geführt The Master himself, Vince Gilligan, und Drehbuch ist von Gordon Smith. Und ich habe nochmal geschaut, die nächsten Folgen, nächste Folge führt Michael Morris Regie, und Cherkis macht Drehbuch. Dann Folge 10 führt Regie Michelle McLaren, oder Michelle Maxwell McLaren, wie sie laut Wikipedia heißt. She has directed episodes of The X-Files, Breaking Bad, The Walking Dead, Game of Thrones and Westworld. Also, die hat bei den ganz Großen schon mal mitgespielt. Und Drehbuch Alison Tedlock. Und ja, dann die letzten drei Folgen jeweils Regie und Drehbuch von Thomas Schnauz, Vince Gilligan und Peter Gould. Übrigens, Grüße an Netflix Deutschland. Staffel 6 von Better Call Saul hat 13, nicht 12 Folgen. War kurz irritiert heute.
Ich war auch irritiert, ja.
War wie so 12, war, hat doch 13 und ja, irgendwie eine vergessen aufzulisten. Keine Ahnung warum.
Ach, Netflix.
Ja. Also, falls irgendwer zuhört, der da arbeitet, Grüße. Bitte mal korrigieren.
Staffel jetzt Folge 12, ja, Staffelfinale. Eine Woche später. Hä, da kommt nur eine Folge? Mhm. Naja, egal. Lass sie mal im Schrank liegen, das merken die nie.
Bonusfolge.
Wollen wir mal eine Runde generellen Eindruck machen, bevor wir in die Folge reinsteigen?
Ja, genau. Können wir.
Ich habe einen Schnittfehler.
Ja.
Dazu komme ich dann gleich. Also, das ist mein genereller Eindruck.
Also, bei mir ist der generelle. Also, ich war überrascht, dass sie so viel dann in der Folge irgendwie abklären.
Es passiert also relativ viel, ne? Ja.
Dass schon so viel passiert und eben auch das, was am Ende passiert, dass das schon in der Folge passiert. Also, und ja, und zum anderen fand ich es interessant, dass es ja eigentlich fast die komplette Folge bis zu irgendwie dieser letzte Szene am nächsten Morgen hier sich gefühlt Echtzeiterzählung ist. Also ja. Fast schon so ein bisschen wie eine 24-Reminiszenz.
Ja, genau. Es hat eigentlich nur gefehlt, dass zwischendurch immer so eine Uhr eingeblendet wird. Ja. Ja, das stimmt. Ja, also mir ging es auch so, dass ich fast geneigt war zu gucken, so, mein Gott, wie lange geht denn die Folge? Und sie hat aber keine, also sie ist nicht groß irgendwie viel länger oder kürzer als die anderen Folgen.
42 Minuten, oder? So.
Ja, 45, glaube ich.
Ja.
So grob. Dann drum und dran. Und ja, war auch überrascht, wie viel passiert. Und muss aber auch sagen, ja, das mit Lalo, das war jetzt halt, dass es jetzt in der Folge passiert, da alles andere wäre jetzt von der Erzählung her fast schon rauszögern gewesen irgendwie. Und das war jetzt so ein großer Stein, den sie irgendwie wegschieben mussten, der jetzt noch da lag, der im Weg war irgendwie und drohte, dir auf den Fuß zu fallen, sozusagen. Was halt noch irgendwie zu erledigen war, so dieses Lalo-Ding. Und ja.
Das war auf jeden Fall gut, mal so eine ganze Folge, also so eine ganze Geschichte komplett durchzuerzählen, ohne über mehrere Folgen aufzuteilen.
Genau, und was mich halt auch beeindruckt, dass jetzt die Folge vorher ja auch schon so ein Brett war und jetzt nochmal so ein Ding, also ist schon, ja, wenn sie bei dem Niveau bleiben, dann holla die Wolfi, dann bin ich gespannt, was die letzten Folgen jetzt noch kommt. Also
brauchen sie IMDb von mehr als 10 Sterne?
Ja, genau, also IMDb muss man vielleicht aber die paar extra Sterne auspacken oder so. Genau, die aktuelle Folge ist bei 9,8 von 10 bei 15.000 Bewertungen, etwas über 15.000 Bewertungen.
Gut, das muss man sich dann für nochmal so in zwei, drei Wochen angucken, wenn irgendwo die ersten, quasi die ganzen Nerds durch sind,
genau,
und dann also die normalen Leute kommen.
Also ich gucke gerade mal, die ersten zwei Folgen haben ähnlich viel Bewertungen und 8,8 und 9,1. Rock and Hard Place, die Folge mit Nacho, die hat nochmal etwas, die hat nochmal 7.000 mehr Bewertungen, 18.000, etwas über 18.000 Bewertungen mit einer 9,7. Die anderen Folgen haben dann wieder etwas weniger Bewertung und dann Plan and Execution, also die vorletzte Folge, etwas über 29.000 Bewertungen mit einer 9,9. Also da haben nochmal ganz viele Leute irgendwie das nicht nur geschaut, sondern fühlten sich auch dazu bewegt, die zu bewerten.
Das war krass, doch die letzte Folge.
Die letzte Folge. Also die Folge 7 war das, genau.
Spannend ist, dass besprechen wir ja diese Folge. Da ist halt die Folge davor die letzte Folge.
Ja,
das ist ähnlich wie mit diesem Wochenende und nächsten Wochenende.
Genau, nächste und kommende. Ja, genau, also Plan Execution Folge 7 hat sehr viel Bewertung bekommen. Ja, genau, aber genau, was Daniel sagte, da kann man dann nochmal am Schluss drauf gucken, wie hat sich das so entwickelt.
Also ich glaube, die Nacho-Folge hatte, als wir so gesprochen hatten, so 9,7, 9,8. Das heißt, die ist nicht wirklich runtergegangen.
Nö.
Ja. Wenn das so bleibt, dann haben wir echt bald ein Problem mit den Sternen.
Einfach 10. Ja, Daniel, wolltest du noch was sagen
Also generell, Rock, ja, was ich auch gesagt habe, schöne Folge insgesamt. Sehr schön, mal so eine Geschichte komplett zu erzählen.
Ja. Ja, gut, dann steigen wir mal ein in die Folge mit dem Opener. Wir sind am Strand. Wo ist nicht genau klar, aber irgendwo weit entfernt von Albuquerque, möchte man meinen. Also entweder der obere Teil der Ost- oder Westküste der USA.
Ist tatsächlich nicht spezifiziert worden, wo es ist, aber es ist auch der einzige Drehort, der außerhalb von New Mexico genommen wurde.
Ja. Und ich erst dachte ich so, Rückblickszene? Nee. Denn, okay, hier ist irgendwie das offizielle Ende sozusagen von Howard, so, ne, irgendwie man hat sein Auto dahin gebracht und so und dann wird es nochmal am Ende der Folge ja erklärt. Können wir ja jetzt schon kurz mal drauf eingehen. Da müsste ja eigentlich theoretisch irgendwer im Howard-Kostüm das Auto dahin gefahren haben, oder? Also
das hat's voll gemacht, ja, kann auch so gut Howard spielen.
Ja, also sie werden ja nicht das Auto, oder vielleicht haben sie so gemacht, ne, irgendwie das Auto in den Truck geladen und dann da vor Ort irgendwo oder so, aber du willst ja vielleicht auch so vereinzelte Augenberichte, Augenzeugenberichte haben, so, ja, Auto habe ich gesehen, da und dann, und das, ne, war ja am Ende erklärt, irgendwie, wie sie haben sich schon ausgedacht, wie sie den, das Verschwinden von Howard Hamlin quasi erklären wollen und so, und Mike hat sich da schon was ausgetüftelt und so, und er oder zumindest die Leute von Gustavo auch sind ja da immer sehr, sehr detailliert und so und achten auch darauf, dass das halt
alles ja, passt. Ja, aber Mike so. Sagt doch, wollen wir das erst besprechen, wenn wir dazu kommen?
Ja, können wir auch machen.
Ich hätte euch gefragt, was habt ihr denn gedacht, als da dieser Schuh im Meer rumschwappt, was das bedeuten könnte? Weil ich hatte erst irgendwie die im Nachhinein absurde Theorie irgendwie, sind das jetzt Schuhe von Lalo? Hat er jetzt irgendwie versucht, übers Meer zu schwimmen? So, was soll das?
Ja. Nee, gar nicht. Also mir waren relativ, habe ich gar nicht so die Gedanken gehabt. Ich hatte eher noch im Nachhinein die auf dem Teaser-Poster oder in dem Poster zur Episode die Kakerlake irritiert, die da zu sehen ist. Es gibt auf dem Episoden-Poster sieht man auch irgendwie so ein Meeresrauschen und wieder so eine Kakerlake langläuft und dachte so, hä, sieht man die hier auch? Und wäre auch ganz schön gewesen, aber ja, ich fand als Detail schön, dass im Auto die typische Musik, die Howard so hört, läuft. Also läuft wieder so klassische Musik.
Ja, als man da die Namaste gesehen hat, war es mir dann auch klar. Und dann habe ich auch schon direkt gedacht, hier irgendwie, okay, das trägt schon sehr Mike-Handschrift irgendwie, das so zu machen. Mhm. Weil wäre das Lalo gewesen, dann hätte der ja nicht irgendwie so ein Fake-Out hingebastelt, dass es so aussieht, als ob, oder...
Ich glaube, Lalo hätte Howard einfach in die nächste Mülltonne geworfen.
Ja.
Darf ich an dieser Stelle zu meinem Schnittfehler kommen?
Ja.
Er ist mich direkt der erste Schnitt, der mich stört. Wir haben diese wunderschöne Weitereinstellung über den Strand rüber. Und dann kommt diese eine Welle. Dann gibt es den Umschnitt in die Nahe rein und da ist die Welle an einer anderen Stelle. Die Wellenbewegung passt nicht zusammen. Okay. Das stört mich. Das ist okay. So, ich habe das gesagt, so, das kann doch nicht wahr sein. Nee, sorry.
mir ist vor ein paar Jahren mal aufgefallen und ich habe so überlegt, so, Moment mal, bin ich jetzt gerade der Erste, dem das auffällt, bei Inglourious Basterds, ganz zu Anfang, als er da sitzt, in dem Bauernhäuschen da und das Glas Milch trinkt, wandert das Glas Milch über den Tisch hin und her. In verschiedenen Einstellungen.
Aha, ein Continuity-Fehler.
Ja. Also es steht mal da und dann schiebt es wieder da und ich dachte so, okay, in so einem krass großen Film so ein Fehler, okay. Cool, ja. Also ich hatte bis dato auch davon nicht gehört oder gelesen, aber so, okay, bin ich so ein bisschen stolz, dass ich das gerade entdeckt habe. ja, gut.
Insbesondere wenn du weißt, dass es Leute am Set gibt, die dafür angestellt sind, auf genau solche Sachen zu achten.
Genau. Man muss ja irgendwie jemand sich notieren, okay, wir haben das und das verwendet und das war da und da und da. Und, ja, ne?
Wie voll ist der Aschenbecher? Wo steht das Glas Milch? Solche Sachen.
Genau.
Da kommen wir dann bei der nächsten Szene, wird das akut dazu, das haben sie im Insider-Podcast auch angesprochen, dass sie da wo hunderte Fotos gemacht haben, weil sie nicht irgendwie die Szene von der letzten Folge Ende im einen durchgedreht haben, sondern da kam dann eine andere Crew und hat dann weitergedreht.
Mhm. Was ich noch sehr schön finde bei der Strandszene, schönes Detail, dass da auch Spuren, also Fußabdrücke im Sand sind. Also man sieht tatsächlich, dass da jemand in Schuhen zunächst an den Strand gelaufen ist und ein Stück gelaufen ist und sich die dann ausgezogen hat und
Ich mag auch diese Kamerafahrt über den Strand rüber, über diesen nah über dem Boden rüber.
Ja.
Also die müssen sich ja wirklich Aufwand getrieben haben, da wird ein Kran oder sowas, dass die Kamera über viele Meter hinweg über den Strand rüberfahren kann, ohne Fußabdrücke zu hinterlassen.
Ja. Und das sieht auch nicht nach einem Drohenshot oder sowas
aus. Nee, das ist eine richtige Kamera.
So ruhig und so, ja. Ich bin gespannt, ob dieses ganze Ding, das später nochmal aufgegriffen wird irgendwie. Also von der Polizei her, ob es da irgendwie... sehen quasi, wie da Ermittlungen angestellt werden und so. Aber gut, mal schauen, das müssen wir dann abwarten, ja. Das Intro kommt, krabbelt wieder eine Spinne unter der Krawatte hervor und krabbelt herum. Und die Bildqualität wird immer schlechter. Also ist nur so schwarz-weiß und es sieht wirklich aus wie so ein sehr durchgenudeltes VHS-Tape.
Da habe ich tatsächlich eine Frage zu, weil mir war immer so, als wenn es reine analoge Artefakte wären, ne? Im Intro.
Ja.
Diesmal hatten wir auch digitale Artefakte drin. Nee. Da also hatte ich zumindest das Gefühl, dass...
Ach so. Ja, sie haben ja dann immer noch so bunte Farbübergänge oder so, dass da irgendwas aufflippt irgendwie, haben sie halt auch nochmal so ein bisschen drin, ne?
Ja, halt, ja, aber das
war früher anders irgendwie.
In der Maybach-Episode hat auch irgendwie hier Vince Gilligan so einen kryptischen Hinweis gelassen, von wegen, beobachtet mal, wie sich die Teaser noch weiterentwickeln, also die Tonband-Intros, okay. Dass da eben irgendwie noch mal, dass sie irgendwie noch mal einen anderen Twist oder sowas, okay, dass es da noch was zu sehen gibt, zu beobachten gibt.
Mhm. Ja, wir hatten ja das mit dem, was ich vor ein paar Folgen erzählt hat, dass Walter White theoretisch schon in Better Call Saul zu sehen war, durch eine aus Breaking Bad verwendete Szene im Intro. Mit dem Auto. Dann geht's nach dem Intro weiter. Wir sind wieder direkt da, wo wir uns mal aufgehört haben. Und wir hören so ein bisschen so Tinnitus-mäßig, wie nach einem, als wir den Schuss gerade gehört hätten, Lalo mit seinem Spruch hier.
Reden wir.
Und ja, Jimmy und Kim, die noch um Fassung ringen und panisch sind. Und ja, gibt dann Jimmy Anweisungen, was er tun soll. Also er soll ein Auto steigen, was draußen steht, und zu einer bestimmten Adresse fahren. Soll auch irgendwie ja ganz normal fahren, soll halt nicht auffallen. Und ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ich habe bei der Adresse konnte ich irgendwie, war ich so, hä, wo schickt er ihn hin?
Ich dachte irgendwie erst über die Grenze rüber oder sowas.
Ja, ich dachte erst zu irgendeiner Farm oder so, weil er sagt irgendwie am Ende der Straße, großes weißes Backsteinhaus und einer großen schwarzen Tür. Und ich so, wohin schickt er ihn? Und also mir war aber auf jeden Fall die ganze Zeit klar, okay, das ist irgendeine Ablenkung, die er jetzt startet, damit er bei der Wäscherei einsteigen kann oder so. Und ja,
Die Szene hat natürlich einen sehr schönen Einstieg mit der flackernden Kerze, die so quasi noch am Entflackern ist vom Ende der letzten Folge, und dann diese Kameraeinstellung an der Wand lang, wo irgendwie diese Schärfewurstscheibe da durchfährt und nur die Punkte da, wo die Schärfewurstscheibe sind hell, und davor und danach verschwimmt die so, dass sie wieder dunkel sind. Und das Einzige, was ich fand, dass es ein bisschen komisch aussah, weil ich finde, es sieht zu dick aus.
Das Blut. Stimmt. Ja.
Das Blut sah mir mehr nach Erdöl aus.
Ja, irgendwie.
Ja, er hat ja was so Sirupartiges.
Ja, sah ja ein bisschen sehr dick aus, ne? Ja. Vielleicht hat er auch dickes Blut. Und, weiß nicht.
Dicker als Wasser.
Ja, ich habe tatsächlich beim Suchen nach dem, was ich vorhin erzählt hatte, mit der Dose, irgendwas gelesen von, es war wohl mal angedacht, dass Haut schwul ist. Aber ja, muss ich nochmal irgendwie recherchieren für die nächste Folge. War auch hier schon so man ist direkt wieder drin, so in der Folge, so, und Gott, ja, stimmt, und die Stimmung und alles zieht einen direkt wieder rein, und man die Folge hat kaum angefangen und man sitzt schon wieder da und so Anspannung.
Wann habt ihr die vorige Folge das letzte Mal gesehen?
Also ich wollte sie vorher noch mal gucken, hab's dann aber nicht getan. Und
ich hab's halt Nachmittag geguckt.
Okay, ich hab sie, glaube ich, seitdem jetzt nicht noch mal gesehen.
Aber mir auch so.
Also heute Nachmittag das zweite Mal.
Ja, hatte erst überlegt, aber hab jetzt die Folge hier halt dreimal geguckt. Also einmal das erste Mal, dann zur Vorbereitung und dann halt vorhin nochmal zur Aufzeichnung. Und ja, auf jeden Fall, also oder sagen wir mal, hier in der Folge hat Rhea Seahorn auf jeden Fall ihre Bewerbung für den für die Emmy-Nominierung abgegeben mit ihrer Performance. Wo sie ja sonst immer in Szenen, wenn es irgendwie knifflig wurde für Jimmy oder brenzlig, sie mal nach einem kurzen Moment relativ cool und überlegt wirkte und auch in anderen Szenen, oder sie wurde ja von Mike auch beschrieben als diejenige, die besser mit der Situation umgehen könnte, ist sie ja hier völlig raus, also völlig durch den Wind, ne? Also jetzt angesehen, wie Howard erschossen wurde, einfach so von dem sehr gefährlichen Lalo-Typen da und ne, also ich man kann glaube ich schon sagen, dass sie irgendwie Howard so ein bisschen nahe stand auch, ne?
Auf jeden Fall.
Und ja, also sie spielt das wirklich großartig da, wie sie völlig außer Fassung ist und völlig fertig ist und Jimmy hingegen, also hier ist fast der Rollentausch, so Jimmy hingegen eher versucht die Fassung zu behalten, ne? So ein bisschen der ruhigere ist.
Er lässt ja auch Kim richtig so auflaufen, ne?
Ja, genau. Also er ist, nachdem Lalo die Anweisung gegeben hat, sagt Jimmy so, wer ist denn der Typ? Und ja, was ist, wenn der mir nicht aufmacht und so? Und ja, nee, schicken Sie Kim, weil, ne, irgendwie unschuldig dreinblickende Frau mitten in der Nacht hat vielleicht eine Autopanne oder so, der macht man eher die Tür auf. Also so wieder dieses typische Jimmy McGill-Argumentationen und so, ne? Und passt hier sehr gut und hab auch direkt gedacht, so, ja, stimmt, hat er eigentlich recht, ne? Mhm. Also ihr würde man vielleicht eher mitten in der Nacht die Tür aufmachen als ihm. Oder halt generell einer Frau statt einem Kerl. Und
ja, also am Ende war es irgendwie mir dann klarer, dass er das macht, um sie zu schicken, um ihr quasi einen Ausweg zu geben. Und wahrscheinlich wirklich gehofft hat, dass sie einfach wegfährt.
Mhm.
Aber ja, am Anfang, wie habt ihr das wahrgenommen? Also ich glaube, am Anfang denkt sie auch hier, er will seinen Hals retten und sie irgendwie ins Feuer schicken.
Nee, gar nicht. Nee. Also
ich hatte das Gefühl, dass irgendwie Jimmy etwas weiß, was wir nicht wissen. Dass Jimmy weiß, wo es hingeht, wer da ist und dass Kim nichts passieren wird. Das war mein Gedanke irgendwie.
Ja, genau. Das hatte ich auch dafür. Ja, genau, das macht Sinn, dass Jimmy grob weiß, wo er hin soll und also, wer die Zielperson ist und
Nee, weiß er ja nicht.
Ja, aber er weiß ja, weiß gar nicht. Ja, eigentlich weiß das nur Kim, dass ja Mike sie beobachtet und beschützt hat.
Also, ja.
Hatte sie das Jimmy noch erzählt? Nee, ne?
Nee.
Nee.
Und Jimmy, da kann ja hier vom Kanon her den Gas auch nicht kennen.
Noch nicht, ja, genau. Nee, aber es macht Sinn, dass er grob eine Ahnung hat, also dass
nee,
er...
Nee, gar nicht. Er kennt ja Gas gar nicht. Er genau, sagt ja immer nur, ich kenne jemanden, der jemanden kennt.
Genau.
Der wiederum jemanden kennt.
Ja. Ja, aber wie du gerade gesagt hast, macht durchaus Sinn, dass Jimmy so grob eine Ahnung hat, wo es hingeht und er halt entweder das Gefühl hat, dass Kim da vorher quasi abgefangen wird sozusagen und ihr dann nichts passiert oder halt sie an der Stelle halt die Gelegenheit ergreifen kann und halt irgendwo anders hinfahren kann und Jimmy halt guckt, wie er aus der Situation rauskommt, TM, so, ne? Also, ja.
Und ich habe auch zuerst überlegt, also ich habe erst den Extra-Knick von Lalos Plan nicht gesehen. Ich habe erst gedacht, warum schickt er jetzt Kim irgendwie dahin, um den Gas abzuschießen? Das ist doch viel zu unsicher, dass das klappt. Was, wenn die abhaut? Was, wenn die nicht trifft?
Ja,
nee. Was, wenn die nicht weiß, wie man mit einer Waffe wirklich umgeht oder so? Aber es ist ja nur eine Ablenkung.
Ja, genau. Also das war mir klar, dass das eine Ablenkung ist. Klar, es, von der Erzählung her wirkt es so, als wenn er diesen Plan tatsächlich verfolgt. Ne? Also ja, hier Person XY bitte also erst dahin fahren und ne, alles ganz normal und dann möglichst unauffällig.
Wenn ich hinfahre, erkennt Person, sie mich sofort.
Genau, Person erschießen und dann bitte noch ein Beweisfoto davon machen und so und der Typ, ne, auch die Beschreibung und so. War dann so noch so ein bisschen irritiert, dass halt Lalo sich davon umstimmen lässt, dass dass dann Kim fährt und ja. Dann, nachdem Kim dann die Wohnung verlassen hat, sehr schöne Einstellung mit dem Stuhl, als Lado den ranholt und ja, offensichtlich eine GoPro oder irgendwas Kameraartiges an diesem Stuhl hängt.
Kamera auf dem Stuhl ist großartig, ja.
Das ist richtig geil. Also es ist so die nochmal die Steigerung von den Kamera auf der Schippe-Szene aus Breaking Bad, so wenn man so will.
Ja, oder hier die Kamera am Howard am Auto.
Ja, genau, wenn die Tür aufgeht und so, ja. Also da, das ist großartig, ne? Also sie setzen es auch nicht so oft ein, ne? Also, aber wenn es dann
kommt, so, dass es noch auffällt.
Genau, wenn es dann kommt, ist es so, ah ja, auch großartig.
Weiß man eigentlich, womit die drehen?
Nee,
ne?
Nee, ja, gute Frage.
Also haben sie mal gesagt, mit einer Panasonic drehen, aber ich glaube, ich kann mir echt vorstellen, dass die wie so eine Arri oder eine Red oder sowas benutzen mittlerweile.
Gute Frage, ja.
Also ich weiß nur, dass sie hauptsächlich digital drehen. Irgendwie für ein, zwei Szenen tatsächlich nochmal eine analoge Kamera rausgeholt, um den Breaking Bad Look rauszuholen.
Ja, ja, das
macht Sinn. Aber ansonsten haben sie mittlerweile komplett digital.
Okay.
Wenn ich mich recht erinnere, drehen sie, glaube ich, sogar RAW alles in 4K.
Das,
ja. Und rechnen es dann auf HD runter.
Das macht Sinn, ja.
Na ja, gut, sie liefern ja Netflix auch in 4K aus, ne?
Genau, Netflix spuckt ja auch 4K aus.
Ja, Netflix hat auch 4K,
ja,
ja, okay.
Ich glaube, in der zweiten Preisstufe oder so ist 4K
mit. Stimmt, drin. Netflix hat ja jetzt auch 4K.
Ja.
Ach, schon immer.
Aber schon seit Anfang von Breaking Better Call Saul, glaube ich, machen sie das so.
Ja, schon, ja. Schon länger so. Nee, macht ja auch Sinn. Also ist ja auch generell, je besser das Ausgangsmaterial ist, desto umso besser sieht es auch in jeder kleineren Auflösung und Qualität immer noch aus. Ne? Das
ja, ich meine, heutzutage jeder Horst und sein Bruder dreht in mindestens 4K.
Ja, oder halt wenn dann schon 8K irgendwie. Ne? Aber es, ja. Gut.
Ich meine, ich habe einen komischen Abschlussfilm mit 4K gedreht, einfach weil ich es konnte.
Und ja, er lässt dann, nachdem Kim dann die Wohnung verlassen hat, fesselt er ihn an den Stuhl. Und erzählt ihm dann noch, was ihm in seiner Casa, was Lalo in seiner Casa passiert ist, dass da halt Leute kamen und so. Und erzählt dann noch Jimmy von Ignacio. Und kurz bevor er ihn knebelt, darf dann Jimmy noch seinen Satz sagen. It was Ignacio, it was not me. Also es war
ja
Ignacio, nicht ich.
Den er so dann auch in Breaking Bad sagt.
Genau. Hm. Und danach die Szene finde ich dann etwas schwierig, weil er dreht ja dann den Fernseher auf volle Lautstärke und dachte so, naja, also klar, du willst nicht, dass Jimmy gehört wird durch sein aber also du hättest ihn ja auch irgendwie K.O. schlagen können, dann hätte er zumindest für ein paar Minuten oder so oder für eine Stunde oder was, bis du wieder da sein willst, ist er ruhig und ja, es ist nicht zu hören. Den lauten Fernseher finde ich dann doch eher in diesem Wohnapartment da auffällig, dass irgendwer so, wo ist denn der Fernseher so laut und warum reagiert er jetzt? Kann er mich da klopfen und so? Was ist da los? Also
wäre das Breaking Bad in Deutschland gewesen, Better Call Saul in Deutschland gewesen, dann hätte der Nachbar aber schon lange die Polizei gerufen.
Ja, genau. Und ich bin auch der Meinung, gut, da kann man sagen, der Film ist zu Ende. Sie schauen ja offensichtlich irgendwas nicht im Fernsehen, sondern eine Kassette oder so, gar nicht drauf geachtet, ob später, wenn Mike da ist, da noch der Fernseher wieder läuft.
Oder spätestens dann, wenn dieser Stuhl umfällt, das macht ja auch Krawall.
Ja, genau,
das macht
ja auch irgendwie Krach und auch vorher, das, ja, also, gut.
Aber vielleicht noch zu der Szene metamäßig. Das ist hier, wenn ich das im Insider-Podcast richtig verstanden habe, ist das die erste Szene, die sie nach Bubs Herzinfarkt gedreht haben. Mhm. Die erste Szene, wo
Pause dazwischen
wieder am Set war, genau.
Ja.
Ich guck gerade mal. Man sieht es überhaupt nicht.
Nö.
Also sie haben es so gut aneinander gepackt, dass das...
Ja. Haben sie eigentlich
das Set einfach genauso aussieht wie davor.
Ja, haben sie eigentlich mal irgendwann erzählt, wann er Dingsbums gedreht hat? Nobody? Muss ja dann irgendwo, das muss ja dann doch schon vorher gewesen sein irgendwie.
Ich glaube, Nobody war davor, ja.
Ja. Nobody kam doch letztes Jahr schon raus, oder?
Ja, ja.
Ja.
Ich glaube, den gibt es inzwischen auch irgendwo zu gucken.
Da gab es ja auch dann bei der Boxring-Sache die Geschichte, dass sie... Dass Bob Odenkirk wieder ein paar Sachen entlernen musste, dass es nicht so professionell aussieht.
Ja, stimmt, hat das erzählt. Ja, bei Sky Ticket bzw. WoW.
Oh Gott.
Dieser Name ist so. Was wow. ist da los? Ja. Ach, Digga. Also bei Sky.
Wow, es funktioniert mal.
Bei Sky gibt es den in der Flatrate ansonsten als Kauf. Titel, Leihgarn? Gar nicht als Leihtitel, okay, staune. Warum nicht als, gibt's den nicht, man kann ihn nur kaufen, das ist weird. Für entweder 10 oder 12 Euro bei den üblichen Verdächtigen. Warum gibt's den nicht als Leihtitel? Das ist weird. Okay, aber...
Die Szene, die Episode, finde ich, hat zum einen inhaltlich und zum anderen aber auch von Bildern zum Teil Reminiszenzen an verschiedenste Szenen von Breaking Bad.
Mhm.
Hier dann eben der liegende Jimmy, der Howard angucken muss, ist natürlich der liegende Walt, der in Ozymandias Hank angucken muss.
Mhm. Ja, er gibt sehr viele Anspielungen. Was ich inszenatorisch wieder sehr schön fand, ist die Szene, als Kim unterwegs ist, der erste Shot auf die Autobahn, den sie definitiv irgendwie nochmal nachbereitet haben, weil der Asphalt wirklich eine tief schwarze Nacht hat. Also es ist wirklich sehr dunkel. Fand ich großartig, wie das aussieht.
Ja.
Und man sieht auch tatsächlich, dass sie da nicht irgendwo unterwegs sind, sondern tatsächlich irgendwo in Albuquerque. Also man sieht, auf dem einen Verkehrsschild geht es nach Santa Fe und auf dem anderen nach, ich glaube, Las Cruces. Schwierige Aussprache für einen Deutschen. Also es ist tatsächlich da irgendwo vor Ort gedreht worden. Und nicht irgendwo irgendeine Highway-Szene genommen, TM. Und ja, und tatsächlich wieder dieses eine Auto, was gefühlt irgendwie in der Zeit da alle gefahren sind oder so. Oder es gab das fürs Set billig einzukaufen, wer weiß. Dieser typische Familienkombi.
Hm.
Und dann diese Szene mit der Kreuzung, mit der Ampel, die auch sehr schön ist, die man auch in Deutschland so hätte gar nicht drehen können, weil das ist was die Amis richtig machen, auch wenn sie im Straßenverkehr sehr viel falsch machen, bis auf die großen, breiten Straßen. Aber was ich sehr gut finde, ist, dass du deine Ampel auch auf der anderen Seite der Straßenseite nochmal siehst und nicht nur da, wo du hältst, sondern quasi die Ampeln in alle Richtungen zeigen, sozusagen. Das finde ich sehr schön. Ja, und die Szene auch wieder großartig. Was habt ihr gedacht, als das Polizeiauto da angefahren kommt?
Ich habe tatsächlich kurzzeitig mitgerechnet, dass er denen Bescheid sagt, aber irgendwie...
Ja, ich hatte kurz Angst, dass sie irgendwie rausziehen wegen irgendwas, ne?
Okay. Ja, oder irgendwie, dass Kim jetzt mit Absicht irgendwie einen Straftat begeht und bei Rot über die Kreuzung fährt oder sowas. Einfach, um nicht diesen Auftrag ausfüllen zu müssen.
Ja, weil sie auch das Fenster runter macht, ne? Und auch gerade auf der Beifahrersitze-Seite, also zu Kims Seite hin sozusagen, auch eine Frau gerade sitzt. Und Und sie murmelt auch irgendwie was, sowas von wegen, wo bleibt ihr, ne? Irgendwie sowas sagt sie.
Ja,
dann
Diese häusliche Gewalthandgeste ist erst was Neueres, oder? Sonst hätte sie ja irgendwie diese häusliche Gewalthandgeste da zeigen können.
Ja, da ist die Frage, wo die Common Sense ist. Genau, und da sind wir eigentlich auch schon in der nächsten Szene. Und warum habe ich eigentlich den Marker hier vorhin gerade nicht gedrückt? Muss ich hier nochmal Edit Marker dazu machen? So, Hausbesuch, sozusagen. Kim kommt bei der Adresse an und wir erkennen dann relativ schnell, welche Adresse es sich handelt, wenn man es nicht vorher schon wusste. Das Haus von Gustavo Fring. Und da war mir schon relativ klar, okay, da sind auf jeden Fall noch Leute, die da zu überwachen sind. Und also ja, Gus wohnt da, aber ja eigentlich nicht wirklich, sondern der Impersonator. Und hier haben wir dann die nächste große Anspielung natürlich auf die Folge von Breaking Bad, wo Walter... Hallo? Warum quatscht Siri Uhr? Oh, egal.
Siri möchte auch ihren Senf dazugeben.
Genau. Immer diese dreiste Self-Plug hier.
Ja, da haben sie wohl auch wirklich, wollten sie wirklich die Kamerawinkel aus der Episode auch nachstellen.
Also,
da sind sie mit einem iPad dann rumgelaufen, wo sie genau einen Screenshot von der Szene hatten, um möglichst genau den Kamerawinkel wieder einzufangen.
Ja, ja. Und dann haben sie den Kameramann irgendwie morgens um 4:30 oder sowas Absurdes auf sie so eine Hebebühne gepackt.
Okay.
Und das ist ja kein Set, das ist ja tatsächlich ein Wohngebiet,
in dem
die gedreht haben.
Ja, ja.
Und diese Hebebühne, so der Erzählung nach, wenn man die versucht zu bewegen, piept sie halt die ganze Zeit. Und zwar lautstark.
Ja, was halt Hebebühnen so machen. Ne? Also, genau. Sie rauf und runter fährst nicht, aber wenn du so hin und her fährst, genau.
Genau, sie haben die Nachbarn komplett damit fertig gemacht, dass sie halt morgen halb eine Stunde lang diese Hebebühne hin und her gefahren haben, nur um genau diesen einen dreckigen Anwinkel zu kriegen.
Ja, ich habe auch irgendwo ein Comparison-Video gesehen, wobei das gegenüber gestellt war, und da war auch wirklich sehr gut zu sehen, wie sie wirklich fast 1:1 die Szene treffen und wie auch, wie man es jetzt sehen will, Walt bzw. Kim, also beide Autos an derselben Stelle auch stehen.
Was ich da ganz schön finde, ist, dass Lalo ja sagt, aber park den Wagen nicht direkt vor der Tür.
Ja, genau, das
dachte ich. Was macht Kim? Sie parkt den Wagen direkt vor der Tür.
Genau, das dachte ich auch so. Okay, das war jetzt nicht so abseits, wie es angeordnet war, sondern das ist schon eigentlich direkt vor der Tür. Also
so richtig professionell ist das ja nicht.
Genau, aber es muss natürlich. Ne,
Walt hat es auch nicht besser gemacht.
Genau, bei Walt.
Aber der wollte ja, oder?
Nee, Walt war einfach nur doof. Der hat halt, also der war halt dumm und hat unterschätzt, dass da...
Der wollte da hinfahren und den abknallen.
Genau, dass er gerade beobachtet wird von, oder gestalkt wird von Mike in dem Fall.
Ja.
Den ja angerufen. Und ja, genau. Kim geht zur Tür und klopft und klingelt, und da ist dann die nächste Anspielung, kann man eigentlich sagen, an die Szene, wo Jesse Dings erschießen will oder erschießen tut.
Gail, genau.
Gail Böttiger, ja. Ja, und genau, kurz bevor sie, oder bevor dann die Tür aufgemacht wird, sieht man schon jemand von hinten kommen und sie reinziehen und ja, war klar, dass das passiert.
Ja, man sieht jemanden von hinter ihr kommen und das, glaube ich, in der Tür gar niemand steht.
Genau, man sieht zumindest nicht, also die Tür wird von innen so aufgemacht, dass da keiner steht und so. Ja. Wenn sie nicht sogar automatisiert oder wie aufgeht, also elektronisch, so, das kann ich mir auch schon vorstellen. Und ja, sehen dann, wie Gustavo im Überwachungsraum sitzt und das ganze Spektakel beobachtet. Also Kims Ankunft wurde safe schon weit vorher bemerkt. Und Dafür sind da auch schon relativ viele Leute in Stellung, unter anderem Victor. Und ja, Mike versucht den Kim zu beruhigen und sie erzählt, was los ist und sagt halt, Lalo bringt Jimmy um, er ist gerade bei uns im Apartment und ja, Mike ist so, what, okay, ja, wir kümmern uns drum und Kim schreit dann Mike noch an, wollten Sie uns nicht bewachen, wo waren Sie denn? Ja, ja, genau.
Das hätte ich aber auch erwartet, dass Mike da früher drauf kommt und dass er diese Wohnung auch irgendwie unter Beobachtung hat.
Ja, da hat er ja quasi Lalo vorher reingespielt, ne, durch seinen, ja, durch seine Fake-Story oder die ja einfach nur aufmerksamkeitshaschende Story anruft bei Hector.
Was mich trotzdem so wundert, aber so kommen wir später erst, warum Mike denn trotzdem so viele Leute von der Wäscherei abgezogen hat.
Ja, ja, genau. Na gut, dann die Szene funktioniert, aber ja, also was ich auch schön finde, ist, also zum einen sehen wir hier nochmal den Gus Fring Impersonator. Mhm. der so,
wenn man. Das ist überhaupt nicht ähnlich.
Ja, aber es reicht so für irgendwie, okay, du fährst vorbei und du guckst so durchs Fenster, ja, und also guckst nicht direkt so rein, sondern so aus der Entfernung und
ja,
so,
ja,
so, ja, okay, ja, 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 da ist
ja
ein, dann erst wenn du genauer nachgucken wirst, wirst du feststellen, ja, irgendwie sieht der komisch aus, irgendwas passt nicht.
Und es reicht halt auch für so eine Beschreibung, wie man sie geben würde, so wie Lalo es ja auch gemacht hat, ja, so ungefähr so und so groß, sieht jetzt nicht sonderlich spektakulär aus, so ein bisschen Bibliothekar-Style mit einer Brille.
Genau.
Und Kim zeigt ja auch direkt auf ihn, so, ja, ich soll ihn erschießen.
Ja. Genau. Ja, und das andere, was ich sehr schön finde, ist, dass wir, ich glaube, gefühlt hier das erste Mal, auch abseits von Breaking Bad, sehen, wie viel Leute Mike so beschäftigt, also unter Gustavo Fring jetzt, ne, so inzwischen, also wir sind fast alle Leute, die er da aktuell irgendwie beschäftigt und ja, da tatsächlich die Frage so, okay, warum so viel von der Wäscherei abgezogen oder gefühlt so von der Beschreibung her von aus den vorherigen Folgen hat er ja noch mehr oder sehr viele Leute irgendwie im Einsatz und ja, gut, hätten da jetzt nicht noch ein paar mehr bei der Wäscherei sein müssen, ja.
Aber er hat ja irgendwie auch vor ein paar Folgen gesagt, dass wir so langsam die Leute ausgehen.
Ja, weil die auch am Stück ununterbrochen arbeiten.
Wie so 18-Stunden-Schichten oder so, seit drei Wochen.
Im Einsatz sind, genau, ja. Ja, genau. Während wir dann sehen, wie Mike und seine Männer losziehen und auch die bei der Wäscherei bis auf irgendwie zwei, drei Hanseln alle verschwinden, sehen wir, wie Lalo schon wartet und dann in die Wäscherei einsteigt und genau im richtigen Augenblick noch an der Kamera vorbeiläuft, bevor einer der anderen Typen wieder zurückkommt und sich an den Tisch setzt. Und, also, ja. Da auch, also auch, muss man auch sagen, sehr viel Kalkülberechnung von Lalo irgendwie, ne? Mhm. Also.
Ja. Ja, aber die Szene war vom irgendwie glücklichen Timing irgendwie schon fast. Ist gerade noch so dran vorbeigekommen, unfreiwillig komisch gewesen zu sein, aber es war schon eher humoresk, wie er da irgendwie gerade noch so aus dem Frame läuft und dann kommt der Typ wieder rein.
Ja, ja, ja. Mhm. Weil ich gerade nochmal sehe, auch sehr schön dies im Haus von Gus, beziehungsweise dem anderen Häuschen, als wir sehen, wie Mike da durch den Tunnel läuft und so und durch den Keller, wie die Kamera ihn da verfolgt. Das fand ich auch noch, also, dass wir das nochmal sehen, da, das Ganze, ne? Dass auch tatsächlich irgendwie ein ganzes Set irgendwie aufgebaut wurde und auch alles am Stück irgendwie ist, ne? Und so. Und wie professionell auch, dass da irgendwie alles ausgeschachtet ist und so.
Na ja, gut, Tunnelgraben, dafür ist ja ein Gast bekannt, ne? Das kann er ja.
Genau. Und, ja, die ist nochmal so eine schöne, wackelige Kamerabegleitung in der Szene. Aber ja, genau, wir sind bei Lalo, der in die Wäscherei einsteckt.
Wobei mich da interessieren würde, ob Ben da auch rumbrüllen würde über die blöde Wackelkamera oder ob er das sagen würde. Ja, da hat es ja einen Zweck.
Ja, ich glaube ja. Also ich habe dann nochmal, als ich einen Rewatch gemacht habe, bei so ein paar Szenen ist es mir dann aufgefallen, auch hier so, hätte jetzt die nicht unbedingt eine Wackelkamera gebracht, aber beim Gucken selber ist es mir nicht so aufgefallen, sondern als ich dann im Podcast gehört habe, war ich so, ja, weiß nicht, müsste ich jetzt nochmal nachgucken, stört mich nicht, kann sein, also, ja, gut. ja, das ist schwierig. Man könnte jetzt auch noch argumentieren, so, müssten da nicht auch noch irgendwie elektronische Vorkehrungen sein, die irgendwie, ja, da das Manipulieren an dem Lüfter irgendwie da.
Ja, es ist ja bloß irgendein Lüfter.
Ja.
Okay. Der Lüfter ist ja auch abgesichert, also das ist ja auch, also dazu kommen wir später doch nochmal. Aber der Lüfter hat ja dahinter auch nochmal Gitter, wo man eigentlich überhaupt nicht durchkommt.
Eigentlich schon, ja. Gut. Wir sehen dann, während Lalo einsteckt, Gus, der ein bisschen. Also erstmal dachte ich, okay, wir sehen gerade, wie Gustavo doch irgendwie ein bisschen nervös ist gerade der Situation wegen und macht sich irgendwie seine Krawatte auf und dann ist er wohl aber parallel überlegen und irgendwie so, nanu. Und ruft dann einen seiner Männer an und spricht dann übers Telefon mit Kim und fragt oder ja, hakt dann nach so, okay, Jimmy, konnte Lalo das ausreden, dass er dahin soll und so, kommt so ins Grübeln. Und halt so berechtigt, so nach dem Motto, so ist ihm egal, wer da kommt und ja, sinniert dann so, irgendwie so richtig wichtig scheint ihm das jetzt nicht gewesen zu sein, was da jetzt oder wie es passiert und so, ne? Und ja.
Ich meine, wenn Lalo einen Plan hat, dann setzt er ihn auch so um, wie er es möchte, nicht so, ach ja, komm, können wir was anderes machen.
Ja, genau. Und also da
nee, ich glaube, ich hätte die Szene eher so interpretiert, dass Gus jetzt hier an der Szene ins Denken gekommen ist, okay, dieser Anwaltstyp, der hat jetzt Lalo überredet, das doch anders zu machen, okay, das ist vielleicht ein Asset, das ich benutzen kann.
Inwiefern?
Also, dass er da irgendwie so ein bisschen auf den Trichter kommt, was so die Skills von Jimmy / Saw sind, so als Anwalt und dass wenn der schon hier irgendwie so einen Salamanca so überreden kann und dass der vielleicht doch ganz gut ist irgendwie, ja, wie soll ich sagen, in seinem Business Card, was ist denn da gleich?
Ja, ich weiß, was du meinst.
Visitenkarte.
In seinem Visitenkartendeck zu haben, in seinem Rolodex zu haben. Und dass darüber dann vielleicht dann auch wirklich dieser, so ein Deal, wie ich ja schon öfter mal gesagt habe, irgendwie ausgehandelt wird mit Mike, dass der dann hier eben da so ein bisschen ein Auge drauf halten soll und ihn aber auf der anderen Seite auch ein bisschen beschützt.
Ja, nicht. Ja, aber also später vielleicht, ne? Gustavo bricht dann auf mit irgendwie zwei, drei Leutchen. Ne?
Da stelle ich mir die Frage, warum sagt Gast da Mike nicht Bescheid?
Gute Frage. Ja.
Also ich meine, ein Gast scheint sich ja offensichtlich sehr sicher zu sein, den Plan von Lalo durchschaut zu haben.
Ja, also mich hat es dann eher irritiert, dass nicht einer der Leute irgendwie sagt, aber also sollten sie nicht besser hier bleiben und so, ne? Also das da, ich glaube, Tyrus ist ja auch irgendwie. Wer ist denn eigentlich der da bei Kim steht? Tyrus ist der andere, Victor steht ja da vorher im Raum. Ist Victor da, der da auf Kim aufpasst? Ja, ich glaube ja, ne?
Ja, genau.
Der bleibt ja auf jeden Fall da. Muss er ja. Weil die anderen.
Aber ich würde denken, dass die, die jetzt da noch da sind, halt irgendwelche Goons sind und die vielleicht maximal noch bei Mike irgendwie was anbringen würden, vielleicht, obwohl vielleicht auch nicht mal da. Und Gus ist nun mal der große Boss, da werden sie jetzt sich vielleicht gar nicht trauen, irgendwas zu sagen.
Ja, genau, das war halt auch so das Ding. Also zum einen, also okay, warum sagt jetzt keiner? Und man nicht so genau war so, okay, vielleicht traut sich halt auch keiner was zu sagen. Die meisten Leute oder gerade auch die, die da jetzt direkt bei Gas sind, die werden schon grob eine Ahnung haben, wer ihr Boss ist und so und wie er so drauf ist und werden da auch vielleicht so denken sich so, gut, der wird schon wissen, was er jetzt macht.
Aber dass gerade Gas Mike nicht Bescheid sagt.
Ja. Dann sehen wir, wie ja, Mike und seine Männer mit äußerster Vorsicht da das Apartment von Jimmy aufsuchen. Ist ja wieder einen Scharfschützen sehen, der versucht, da einen Blick zu erhaschen und berichtet, dass er da nicht so wirklich einen Blick in die Wohnung hat, wegen der Jalousien, das sind Vorhänge. Und ich weiß gar nicht, wie viele Leute sich da via Funk melden.
Ja, glaube ich, 5 Leute sind das, ne?
Ich glaube, es sind 1000 Leute oder so, oder 10 Leute irgendwie. Also, muss es schon sein. Also, es sind auf jeden Fall nicht wenig, die da Mike per Funk erstatten, ja, hier alles ruhig und so, alles klar gecheckt. Da über wie viele Leute da so rumkrauchen und Dinge tun, muss man dann später nochmal reden, wenn es dann eine andere Tageszeit ist. dann springt es ein bisschen hin und her. Wir sehen, wir nehmen erstmal die Szene mit Jimmy noch, der parallel gefunden wird.
Können wir kurz darauf eingehen, dass Mike sagt, aber wir wollen hier die Nachbarn nicht verschrecken?
Ja.
Mit so einem riesengroßen Team?
Ja, irgendwie Leute krauchen da rum und, ne, und ja, also sie versuchen ja, versuchen ruhig zu sein, ne, aber also gut, wir sehen sie auch nicht, wir wissen ja nicht, wo verstecken die sich, wo sind die, wo haben sie sich positioniert und, aber,
schwierig. Aber wenn die von dem wahnsinnig lauten Fernseher nicht gestört wären,
ja,
werden die genau. So ein paar Leuten, die sich da leise irgendwie rumschleichen, auch nicht gestört werden.
Ja.
Also wenn Mike und Tyrus nachts durch meine Nachbarschaft durchlaufen würden, da wäre ich latent beunruhigt.
Ja, also ich würde, gut, jetzt aktuell nicht, weil ich Kopfhörer auf habe und das Fenster zu habe, aber normal würde ich zumindest im Sommer, ich weiß nicht, welche Jahreszeit da gerade ist, aber hier nachts Fenster auf habe, dann höre ich, wie nachts um 2:30 oder 4 der Zeitungsmensch kommt und im Auto vom Haus hält und das hört man schon irgendwie.
Ja.
Ne? Wenn Leute vorbeilaufen auch einfach, das hörst du eigentlich schon und ja, gut, schwierig. Während Wäscherei, das Geschehen von weiterläuft, sind wir noch kurz bei Jimmys Apartment. Er wird da gefunden und Mike fragt ihn, was passiert ist und Jimmy sagt, Lalo ist nicht mehr da und Mike fragt, okay, wann ist er los? Ja, kurz nach Kim und okay, und Mike ist so, okay.
Man sieht schon das Arschschild in seinen Augen.
Genau. Und Jimmy sagt noch, er will wieder zurückkommen und so. Und ja, dann lassen sie ihn da. Ich glaube, einer bleibt irgendwie noch da bei Jimmy. Aber jetzt sind nichts. Also es fehlt ja noch so ein Hallo, wenn mir keiner raushelfen. ich liege hier so ein bisschen ungünstig. Mhm.
ja, aber Mike ist in der Sekunde natürlich schon klar, dass der nicht wieder zurückkommen will.
Oder dass er zumindest
dass nichts, er eigentlich ja. Andere Pläne jetzt hat.
Also Mike leuchtet halt auch ein, wo es hingeht.
Ja.
Ja, genau. Und während dann da ist auch wieder, also auch die ganze Folge über Soundtracks/Musikuntermalung in der ganzen Folge ist on top und also ja.
Ja, da hatten sie im Insider-Podcast auch den Komponisten für die Folge dabei.
Ja, es ist eine glatte.
Er hat sehr viele Stücke für die Folge extra auf 10 geschrieben und so.
Ja, ja. Eine glatte 11 von 10.
Aber der hat ja auch für Begging Bad schon die Musik gemacht.
Ja.
Und ja, sind in der Wäscherei und schauen irgendwie und einer fragt noch so, sollen wir noch irgendwas Ausschau halten oder so. Und dann. Man hört, glaube ich, auch diesen Ventilator so quietschen. Ne? Also
ja.
Gast wird auch dadurch irgendwie aufmerksam und der läuft auch langsamer und man sieht, dass eines der Rotorblätter verbogen ist und Gast sieht es und wackelt so ein Wäschesack im Hintergrund und ja, dann passiert's schon. Und Lalo erschießt da die, ich glaube, 4 Leute sind sogar von Gustavo, die da gerade rumstehen. 3 oder 4? Ich glaube 4. Ja.
Ja, man kann aber sich natürlich fragen, wie er da reingekommen ist.
Eben.
Vielleicht ist er gar nicht durch den durch dieses Lüftungsventilator wirklich, sondern irgendwie in dem Schacht da links dran vorbei und dann noch weiter gekrochen und dann irgendwo anders raus.
Ja, also entweder durch den Ventilator oder halt. Aber das
sind richtig dicke Stahlstreben dahinter.
Ja, stimmt. Nochmal gucken.
Aber der wird schon irgendwie einen Weg finden. Also ich meine, er hat auch einen Weg gefunden, einmal in der 4. Staffel, glaube ich, irgendwie bei diesem Typ, wo er die Überwachungskamera ran will, in diese Zwischendecke reinzugehen.
Ah, ja, gut.
Wo er dann auf einmal da rausfällt, weil es zu schwer ist.
Ja, gut, diese Deckenplatten, die sind ja nur aufgelegt, ne? Da könnte man jetzt höchstens irgendwie, dass er gute Sprunggelenke hat und ordentlich Kraft in den Beinen hat, das sehen wir auch in anderen Szenen, als er da auf das Auto von Jimmy springt. Und mit einer recht standhaften Landung. Ja, genau. Es könnte auch sein, dass Lalo da das mit dem Lüfter eine Ablenkung war und der an irgendeiner anderen Stelle da reingekommen ist. Aber ja.
Das hat den entscheidenden Vorteil, dass Lalo ganz genau weiß, wo Gas hingehen wird.
Ja, genau. Und genau, dann haben wir die Szene, wo Jimmy gefunden wird. Und muss ich gerade nochmal spulen. Da habe ich mir so beim Schauen gedacht, so, ja, gut, dass Gustavo eine Schutzweste anhat. und dann macht Lalo ein Heimfilmchen für Eladio.
Na, erstmal schießt er seine beiden Leute da, ne?
Ja, genau, die 4 Leute, ja, genau. Der eine ist noch so halb am Rumzappeln, gibt er dann nochmal einen nach. Und genau, fängt dann auf Spanisch an, ein Heimfilmchen für den Eladio zu machen.
Seid ihr denn da gekommen, was das für eine Kamera ist?
Nee, sieht man sehr schlecht irgendwie. Irgendeine DV-Cam wird es sein, ne? Ja. Also. Ich frage mich, ob es das Tape irgendwo gibt. Also irgendwann mal noch so als Gag oder auf einer Collector's Edition, DVD, Blu-ray, was auch immer, das, was er da aufgenommen hat, tatsächlich auch irgendwo mal rausfällt.
Ist die Frage, ob das eine richtige Kamera war, die er da hatte?
Mhm. Ja, wir sehen aber lustig, ein paar.
Dass das die Billo-Cam ist, die hier unser Kameramann den Studenten in der Folge davor andrehen anstelle von dem guten Equipment.
Ja,
das gebe ich ja nicht raus, die gute Kamera.
Nee, die war größer.
Der hat eine Beta-Movie angeboten, das hier ist irgendwie so ein Video, Digital 8 oder Mini-DV irgendwie
sowas. Ja, Mini-DV, ne? Irgendwie sowas schon, so eine Handycam, so eine relativ kleine, kompakte schon, ja. Die es damals so gab, mit Firewire-Anschluss und so.
Ah. iLink, wie es bei Sony hieß.
Okay.
Ich war ein bisschen überrascht, dass trotz dieser Weste irgendwie der Impact trotzdem irgendwie relativ hart.
Doch, ist so. Das ist tatsächlich so. Also die halten die Kugeln auf, aber die Energie wird ja trotzdem weitergegeben an den Körper, der das trägt. Also das ist schon nicht ohne, das ist auch öfter mal in Szenen, dass in Filmen, dass Leute in so eine Situation kommen und dann schon trotzdem irgendwie zu hadern damit haben oder mal irgendwie doch eine Rippe gebrochen haben, weil einfach die Energie, die da freigesetzt wird und die Schutzweste da aufhält, an irgendeinem Körper irgendwie weitergegeben wird, sozusagen. Ne? Also das ist schon nicht ohne. Und klar, wenn es derjenige ganz ungünstig trifft, dann tut es halt trotzdem sehr weh und hat dann zwar schon die Kugel aufgehalten.
Das sah ja wirklich aus, als hätte er von dem Boxer eine voll reingewämst gekriegt.
Ja.
Also hier ist es fast unnatürlich, dass Gas danach wieder aufstehen kann.
Ja, ist also schon irgendwie ein bisschen merkwürdig. Lustigerweise in anderen Szenen, wo Leute irgendwas, also wo sie keine Schutzweste anhaben, sondern die Kugel von irgendwas anderem in der Brusttasche aufgehalten wird, da wird das nicht thematisiert, ne? Dass irgendwie das, das war halt schon, also, ne? Das ist so,
Leben
so
ein Herz.
So, oh, ich lebe ja noch, das Handy oder das Buch oder irgendein wichtiges Item, TM, hat die Kugel aufgehalten. Oh, toll, praktisch, dass es gerade in der Brusttasche war.
Ein 50-Cent-Stück.
Ja, ne? Oder halt irgendein Item, was irgendwie so, hier hatten wir vorher und gut, dass ich jetzt dabei hatte, so TM. Das, ja.
Habt ihr mal ein schwules Manitou gesehen?
Ja, natürlich. Mit dem Lebkuchenherz. Lebkuchenherz. Ja. Die Szene muss ich auch gerade denken, ja.
Ja. Und später sieht man ja dann auch noch, wenn Gas dann die Kugel wieder rauspult, wie zusammengeknüttelt die ist. Die ist ja dann bloß noch so total zusammengedrückt.
Ja. Ja, genau.
Und die Verformungsenergie, ja, die muss ja irgendwo hingehen.
Ja. Ansonsten sehen wir hier dann bis zu Breaking Bad natürlich das erste Mal den Eingang zum Labor im Einsatz, ne? So ein Knöpfchen gedrückt und geht da das Ding hoch und fand ich dann noch sehr schön den Satz, den Lalo sagt, so, oh wow, ich hatte mal eine Badewanne, die das auch konnte, aber das hier ist schon, das ist nochmal besser.
Respekt.
Ja, das fand ich cool. Das sind so typische Lalo-Things, also das fand ich schon sehr gut. Und sieht er
auch hier wieder eine, finde ich, eine optische Spiegelung so ein bisschen zu der Endfolge, wo Mike hier Walter da an dem auch vor der Waschmaschine mit einer Pistole irgendwie hat, um sicher zu gehen, was mit Gas irgendwie, glaube ich, passiert. Das ist die Folge, wo hier dann Jesse loszieht und Gail umbringt. In der Szene.
Ja. Ja. Genau. Dann sieht Lalo das sagende, umwobene Labor. Ich habe viele Legenden über diesen Ort gehört. Oder viele Geschichten über diesen Ort gehört. Auch ein schöner Satz. Und ja. Erzählt dann, was er alles schon weiß über Werner natürlich. Oder durch Werner. Von dem Labor und ja.
Was? Fun Fact, Werner ist übrigens nach einem Mitglied in der Crew benannt.
Ah. Was tatsächlich hier noch nicht so rauskommt, ist was hier nicht so durchkommt, ist ob für Lalo klar ist, so ist es, soll das jetzt schon der fertige Ort sein oder erkennt er, dass das noch eine Baustelle ist oder, also ja, das kommt nicht so richtig durch. Wie jetzt so der Eindruck auf Lalo ist, ob das fertige Ding sein soll oder nicht. Aber er ist auf jeden Fall schon mal sehr davon beeindruckt. Die Südwand erwähnt er leider nicht. Da ist die Südwand.
Was mich so irritiert, ist ja irgendwie noch Rohbau, aber dann hast du diese komische fertige Tresen oder Wand, oder das sein soll. Da mitten im Raum drin.
Ja, irgendeine Wand, ne? Die müsste wahrscheinlich irgendwas mit dem Fahrstuhlschacht oder so zu tun haben. Ja. Naja, irgendwas.
Das hat mich sehr irritiert.
Vielleicht haben sie auch so ein bisschen nochmal, ja, was weiß man nicht. Ich habe jetzt auch die Struktur vom Raum gerade nicht so genau vor Augen.
Also das fertige Labor hat ja einfach noch so einen Nachbarraum, so einen Aufenthaltsraum.
Genau, es ist ja auch nochmal vor dem zwischen Labor und der Waschmaschinenöffnung, da ist ja auch nochmal so ein Zwischenraum, ne?
Stimmt, später geht es dann so eine Wendetreppe runter.
Ist ja irgendwie da ist ja nochmal ein Gang und dann geht es oben so ein bisschen lang und dann geht es eigentlich durch so eine Wendeltreppe nach unten, genau.
Vielleicht baut das Ding immer um.
Ja. Gut. Sehen wir nochmal irgendwie, was meint ihr, sehen wir nochmal Szenen von der Baustelle vom Labor in den nächsten Folgen?
Ich hoffe, sie müssen ja weiterbauen.
Ja, also ja, genau. Also eigentlich müssten sie zumindest ein, zwei Szenen irgendwie zeigen, wie es mit dem Labor nochmal weitergeht.
Und jetzt, was glaube ich dann in meine Theorie für generell, was ich denke in der nächsten Folge. Aber da können wir dann vielleicht zum Abschluss dazu.
Da haben wir jetzt dann gleich nochmal eine Szene, wo wir direkt sehen, wie Lalo auf jeden Fall den Camcorder auch benutzt. Das ist übrigens ein, da sieht man den Camcorder mal ein bisschen genauer. Das ist ein Sony auf jeden Fall, ein Carl Zeiss Objektiv, Vario Sona, irgendwas mit Megapixel, hat einen Memory Stick Slot, natürlich, Sony Kamera, natürlich.
Wo siehst du das?
Okay, Moment, 32 Minuten, Sekunde 44.
32, 44.
Da sehen wir quasi den Blick von Lalo. Linke Hand die Waffe, rechte Hand den Camcorder. Ja. Und wir gerade, also da halt Lalo gerade den, Quatsch, Lalo, Gustavo halt gerade seine Wutrede, seine Hassrede an Eladio und die Salamancas. Und da sieht man den Camcorder relativ gut.
Ja. Wenn es interessant ist, dass Lalo wirklich alles raus hat und dann an seiner Arroganz quasi unvorsichtig wird und nicht sieht, was da irgendwie Gas macht, der da so hin und her laufen darf, während er seine Wutrede hält.
Ja, oder dass er zumindest auch keine Schutzweste anhat, ne? Also, dass er da so unvorsichtig war, dass er, also ich sag mal, so überzeugt davon war, dass er das Überraschungsmoment auf seiner Seite hat. Und ja, Gustavo einfach unterschätzt, wie ernst er, also wie ernst Gustavo die Lage eingeschätzt hat und er auf jeden Fall damit gerechnet hat, dass es zu irgendeiner Situation im Labor kommen wird, also in dieser Baustelle kommen wird und, ne, also, und
ja. Das dürfte übrigens, habe ich gerade herausgefunden, ziemlich sicher dann Digi-8 sein. Also, weil halt Sony.
Ja.
Ja, zurück zum Thema.
Genau. Ja, hier nochmal eine Spiegelung an die Szene von Nacho, wo er kurz bevor erschossen wird, Hector nochmal richtig einen reindrückt und sagt, dass er es war, der ihm da, dass Nacho daran schuld ist, dass er einen Herzinfarkt hatte, die Medikamente manipuliert hat und so. Und ja. Genau, und aber halt Gustavo hier diese Rede hält, um halt so ein bisschen hin und her laufen zu können und dann sich entsprechend zu positionieren, um dann eine Steckerverbindung, die er, glaube ich, vorher schon auch so gelockert hat.
Er hat sich auf jeden Fall angeguckt, ja.
Oder angeguckt hat und ja, hat zertritt und durch das Z oder Gegentreten sprühen Funken, das Licht geht aus. Und je nachdem, wo man das guckt, sieht man mehr oder weniger dann in dieser dunklen Szene. ich hatte auch den Eindruck auf meinem 4K-Monitor hier, auch wenn HDR in meinem Setting nicht aktiv ist, erschien mir die Szene ein bisschen dunkler und unübersichtlicher als hier auf meinem 0815-Medium-Monitor. Und sehr schön die Kamerafahrt auf die Raupe von dem Bagger, wo wir dann die Waffe nochmal sehen. Nach dem Motto, so für den dummen, vergesslichen Zuschauer. So, übrigens, Gustavo hatte da mal eine Waffe platziert, wisst ihr noch?
Erinnerst du dich?
Erinnerst ihr euch? Genau.
Oh, it's a surprise tool, wie bei Jude Lese, wie bei Jude Later.
Oh. Genau. Und ja.
Ich meine, wir waren ja auch schon ein bisschen irritiert, als Gast die Waffe dort hingetan hatte, ne?
Warum? Ne? Ja, also wie gesagt, ich hatte das damals auch schon gesagt, ich bin mir ziemlich sicher, dass Gustavo entweder irgendwas plant, wo er ihn dahin lotst, oder zumindest so grob das Gefühl hat, dass es irgendwie in dieser ganzen Situation dazu kommen wird, dass Lalo die Wäscherei ja entdeckt und weiß, dass da irgendwas ist und ja, also dass irgendwie zu einer Situation da unten kommen wird.
Es könnte sinnvoll sein, dort eine Waffe abzulegen.
Genau, und das wäre irgendwie sinnvoll, da eine Waffe zu positionieren. Und
das Einzige, womit die Redditor falsch gelegen haben, ist, dass Lalo nicht in die Südwand eingegossen wurde.
Ja, stimmt, ja. genau.
Aber ansonsten war die Theorie ziemlich spot on.
Ja, ich hätte da nicht alles gelesen. Es kommt zum Showdown und beide ballern. Gustavo trifft auf jeden Fall eher als Lalo, oder sonst Lalo trifft, wenn Gustavo dann da, wo er eine Schutzweste trägt. Trifft ihn auch ein Stück weiter drunter, weil er hat ja einen Streifstoß abbekommen. Er fasst sich ja irgendwie unter die Weste und stellt fest, oh, ich blute. Was ich dann noch, also auch hier eine Anspielung an die Szene, als Gustavo hier den Revolver hält und noch weiter klick, klick, klick macht, obwohl das Ding schon leer ist, an die Anspielung an die Szene mit Walter in Breaking Bad, wo er Ziehen des Revolvers übt, ne? Mhm. Wo er plant, wiederum Gustavo zu erschießen.
Das ist übrigens der gleiche Revolver laut IMDb, den Kim auch benutzt.
Ah, okay.
Also scheint es sehr einfach zu benutzen zu sein.
Ja, ja.
Und Lalo, der es ja am Anfang sagt, zu Saul hier, nimm die Waffe und ziel und schieß so lange, bis keine Kugeln mehr sind. Und am Ende.
Die Waffe hat auch keine Sicherung oder so, ne? Und ja, ja. Zum Nutzen, ja. Was ich noch interessant fand bei der Szene, Gustavo guckt irgendwie. Also entweder ist er in der Szene wirklich gerade sehr aufgeregt und unter Strom und Adrenalin, oder es ist gefühlt das erste Mal, dass er wirklich eine Waffe benutzt, hatte ich irgendwie den Eindruck. Oder als wenn ihm das, zumindest das Benutzen von Schusswaffen sonst sehr zuwider ist. Also er wirkte hier irgendwie beim, ja, sehr irgendwie so, oh Gott, ich habe eine Waffe benutzt, ich habe geschossen, ich habe getroffen, habe ich getroffen, keine Ahnung, was passiert, und ja, wirkt irgendwie so sehr, also so, als wenn er sonst keine Schusswaffen benutzen wollen würde. Ja. Wiederum haben wir dann...
Aber die Situation, es ist in diesem dunklen Loch drinne und...
Ja.
Auf wen er schießt, und er ist ja schon die ganze Zeit irgendwie ich finde, das Bild würde hier, glaube ich, auch treffend sein mit diesen wie zu dünn gestrichene Butter irgendwie, weil er die ganze Zeit so auf Alarm ist.
Ist ein bisschen Anspannung,
was ich noch vorhin auch. Was ich noch vorhin zur Szene sagen wollte, ist, dass es ja schon jetzt hier auch wieder gut ist mit dieser Kameratechnik, dass die einfach so hohe ISO-Werte mittlerweile können, dass die Szene eben einfach von den Platzpatronen, die da eingesetzt wurden, komplett ausgeleuchtet wird. Also wenn sie da schießen, da sieht man ihre Gesichter ja auch wirklich hell, was ich faszinierend finde.
Das sind aber auch spezielle Platzpatronen, haben wir gesagt, die halt wesentlich heller brennen.
Ja.
Aber das ist trotzdem schon krass.
Ich finde es krass, wie danach nach dem Shootout irgendwie die Stimmung erstmal, finde ich, in so eine Horrorfilm-Ästhetik abgeleitet.
Ja, ja. So dieses ganz kurz so, habe ich ihn jetzt erwischt? Und, ne, so, und, oder, also ist er jetzt tot oder tut er nur so? Oder was ist er jetzt? Und ja.
Aber gleichzeitig läuft Gast da auch so rum wie so ein Villain in so einem Horrorfilm.
Ja.
Also ich hatte jetzt fast so eine Szene erwartet, dass man wie in diesem Mike, wie heißt es gleich, Mike-Flashback irgendwie sieht, dass der dann noch versucht wegzukriechen und dann tritt er ihm so auf den Fuß und schießt ihm nochmal in den Kopf.
Mhm. Ich habe übrigens gerade mal die Szene angehalten, wo Gustavo da am Stapler rumfummelt und die Lichter einschaltet. Er erwischt erst den Knopf, wo ich glaube mal an einem Stapler den Schleichgang einlegen kann. Natürlich gerade für so einen Baustellenstapler ist das wichtig. Hm. Der nächste Schalter ist dann der Scheibenwischer. Ja, die Dinger haben Scheibenwischer, wenn wir nicht vorne eine Scheibe haben und auch draußen zum Rumfahren und so. Und dann erst den Schalter mit den Lichtern. Ja.
Da muss er wohl mal das Lehrvideo gucken.
Hallo. Das ist tatsächlich lustig. Also ich bei uns auf Arbeit auf dem Stapler sitze, komme ich mir auch manchmal vor wie so ein Flugzeugpilot, der so verschiedene Knöpfe da oben drücken kann. Ich glaube einmal, auf jeden Fall auch das Licht, die Scheinwerfer. Und es gibt dann noch einen für Warnblinkanlage, glaube ich. Also das, wir haben auch einen mit der Blinker hat. Der Schalter ist dusseligerweise so angebracht, dass du ihn nicht so wirklich gut benutzen kannst, weil du eigentlich mit der anderen Hand das Joystick-Lenkrad benutzt. Also an dem Lenkrad ist so ein Joystick drin, dass du das Ding besser bedienen kannst und nicht mit so einem zweihändig da das Lenkrad irgendwie bedienen musst. Aber ja, war jetzt gerade nochmal so.
Ich habe keine Ahnung, was ich geschöpfe machen, aber es sieht cool aus, sie zu benutzen.
genau, so ungefähr.
Klick,
ja.
Klick, klick.
So ungefähr fühlt sich's immer an, ja. Dann auch die, also zum einen in der Szene hat er dann wieder sein Pokerface auf, ne, als er da zu Lalo blickt. Und auch die Ausleuchtung von der Szene hier, das Lichtstimmung, ne, das ist richtig krass. Also, das Licht läuft und das, ja, in Szene gesetzt ist, das ist 1A. Ja, Lalo noch letzte Atemzüge und lacht noch sozusagen über der Situation nach dem Motto so, ach du gerissener Schweinehund, du. Und ja, dann ist es tatsächlich vorüber mit ihm. Ja, und noch ein sehr zufriedenstellender Blick so nach dem Motto, jetzt habe ich es dir gegeben. Blick von Gustavo. Ja.
Getting things done.
Genau. Jetzt in den letzten 12, 13 Minuten so der Folge kommen dann noch so Dinge, die wir jetzt noch erledigen müssen in dieser Folge.
Aber hattet ihr beim ersten Mal das Gefühl, okay, jetzt ist die Folge zu Ende?
Ja, so ein bisschen. Also zumindest, als wenn wir jetzt zur nächsten Szene kommen, wo wir Lyle sehen, der das Los Poyos betritt, da dachte ich so, okay, was kommt jetzt noch mit Lyle irgendwie? Okay. Lyle kommt ins Los Poyos und wir hören, dass Lyle auf jeden Fall seinen Job sehr gerne macht, weil er da und auf Los Poyos auf Los Poyos getrimmt.
Poyos Hermanos.
Genau. da so ein Liedchen trällert. Und dann von Gustavo angerufen wird, der ihm erklärt, ja, wir müssen ganz kurzfristig für mich Stellvertreter die Woche spielen. Ich muss weg, Notfall in der Familie. Ja, umschreibt das ganz gut, was gerade passiert. Also es ist nicht gelogen. Und
dann dieser großartige Gegenschnitt.
Ja, wo wir sehen, wie er parallel verarztet wird irgendwie. Und ja, es übrigens, Lyle hat auch einen Los Poyos Lufterfrischer an seinem Rückspiegel hängen, sehe ich gerade.
Ja, klar. Was ich dich gefragt habe, wie früh machen die diesen Laden auf?
Ja, das ist ja da wirklich noch stockdunkel, ne? Oder zumindest sehr dunkel irgendwie. Vielleicht auch so gerade kurz vor Sonnenaufgang oder so, ne? Das kann man hier in der Szene nicht ganz so erkennen. Aber ja.
Also sagen wir mal, es ist irgendwas so zwischen 5 und 6. als Uhrzeit.
Genau, also wir wissen ja leider nicht, welche Jahreszeit da so gerade ist, ne? Aber ja, nehmen wir mal an, das ist irgendwie so Herbst oder Winter. Oder wenn man früh um 5 oder 6 noch doch noch eher sehr dunkel ist.
Obwohl, doch, wir haben doch eine Jahreszeit. Und zwar in der einen Folge gibt es doch ein Datum, wo sie bei diesem Steuerbüro sind.
Stimmt, wir haben ein paar Dati, ne? Ja, stimmt.
Da ist doch was mit Mai.
Ja, ja.
Vor allem irgendwie sowas neben Dreh.
Ja, dann müsste es wirklich noch sehr früh sein. Das
also sagen wir Sommer? Oder irgendwie so Frühjahr-Sommer?
Da müsste es ja wirklich sehr früh irgendwie sein, ne?
Gut, bei den Amtsgezeiten. Aber ich glaube, New Mexico ist auch noch mal einiges südlicher als bei uns. Ja. Das heißt, abends wird es nicht so lange hell sein und morgens nicht so früh hell.
Ja, stimmt. Ja, okay. Ja.
Aber wird es ja trotzdem irgendwie zwischen 6 und 7 hell.
Eigentlich schon, ja.
Ja, aber nicht so,
und so ein,
um 4 wie hier im Sommer.
Und so ein
Los zwischen 4 und 5.
Und so ein Los Poyos, ich weiß nicht, ob die sind die Öffnungszeiten. Los Poyos. Öffnungszeiten. Das spuckt Google aus. Nee.
Gibt es da nicht irgendwie so ein Wiki oder so einen Fandom-Eintrag? So
Los Poyos Öffnungszeiten? Ich habe jetzt bei Google Los Poyos Öffnungszeiten. und Google spuckt aus, es gibt ein Risa Chicken. Also Risa Chicken.
Mhm, ja.
In Berlin. Dann gibt's, spuckt das aus, ein Los Poyos in Tschechien.
Ah.
Und ein Los Poyos in London. Was tatsächlich auch das Los Poyos sein soll. Ja, doch, zumindest.
Aber jetzt nicht zerfransen, jetzt auf dem letzten Zielgerade.
Mhm. Gut.
Dann muss ich sich noch eine Stunde drüber aufnehmen.
Dann, genau, wie gesagt, Lyle wird davon unterrichtet, dass er die Woche ein bisschen Vertretung machen muss für Gustavo. Und Lyle so, oh, ja, schaffe ich, kein Ding. Und ja, genau, derweil wird Gustavo verarztet. Und Mike erzählt ihm noch, ja, der Arzt ist auf dem Weg. Also sein Arzt. Und also,
es gibt ein Los Poyos am Manus Webseite.
Ja, natürlich gibt es die.
Stehen leider keine Öffnungszeiten dabei.
Schade.
Lassen Sie aber nach.
Es gibt ja auch die Website zu Dingens hier, gibt es ja auch. Na, wie heißt der? Unser Langfinger. Huel.
Ah, ja.
Die Website, da gibt es ja auch. Tatsächlich. Ja, dann. Aber noch ein Gespräch zwischen Mike und Gus, der ihn fragt so, ja, sind Sie zufrieden, wie das so gelaufen ist heute? Ich nicht. Und was sollte das eigentlich mit Ihrem Alleingang so, wenn Sie das nächste Mal Detektiv spielen wollen, dann sagen Sie mal Bescheid. Und ja, das
Feedback-Gespräch mit dem Chef.
Genau.
Lief nicht so gut.
Manöverkritik, wie es bei der Medienkuh früher hieß.
Ja, ich finde es noch bemerkenswert, wie Gus irgendwie in dieser Lage noch so ruhig telefonieren kann, als wäre nix.
Ja, genau, ne? Krass professionell irgendwie am Werk, lässt sich überhaupt nichts anmerken, ne? Also wenn wir jetzt nur das Gespräch gehört hätten, nicht gesehen hätten, was da noch auf der anderen Seite passiert, dann ja, hätte man jetzt raten müssen, so, hä, wann ist die Szene jetzt? Stunde später oder nächsten Tag oder was? Oder also, ne? Wirkt ja sehr professionell und dann auch danach noch ja, sehr ruhig irgendwie und ja.
Bitte bleiben Sie liegen, er setzt sich hin.
Genau.
Ja,
ja, entweder kriegt die richtigen Drogen oder ist einfach irgendwie Psychopath oder sowas.
Ja, ist einfach so irgendwie sein, kann das komplett runterfahren und ja.
Ich glaube, er kann seine Masken einfach sehr effektiv aufsetzen.
Ja. Und scheint ja auch viel schon erlebt zu haben, ne? Wir wissen ja immer noch nicht, was da in Chile passiert ist.
Mhm.
Dann sind wir wieder in der Wohnung von Mike und von Jim und Kimmy. Und die beiden sehen sich endlich wieder. Nach dem Ganzen.
Das wird doch langsam hell.
Genau, es wird jetzt langsam hell. Also da ist jetzt wirklich so, ja, Sonne geht auf und so dieses, ja, Golden Hour sozusagen. Da könnte man jetzt mal schauen, also nicht jetzt, später, ob man da irgendwo eine Uhr sieht und erkennen könnte, wie spät das jetzt sein soll.
Also, Sonnenaufgang in Albuquerque. Aktuell um 6 Uhr morgens.
Das ist wirklich sehr spät. Das ist die Frage, welcher ist das? Es gibt ja immer den sichtbaren Sonnenaufgang und dann immer diesen nicht sichtbaren Sonnenaufgang.
Ich glaube, das ist der sichtbare Sonnenaufgang, den wir hier meinen.
Ja, dann ist es wirklich sehr, sehr viel später als bei uns, ja. Dann kommt das hin.
Aber es ist halt trotzdem, dass die schon irgendwie morgens um 5 oder sowas aufmachen muss.
Ja. Ja, ist komisch, ne?
So gefühlt. Ja, klar, die ersten Leute waren schon morgens um 6 ihre Hütchen essen, ne?
Ja, oder um 8 oder 9, ne? Also jetzt vielleicht nicht so ganz so früh, aber vielleicht haben die auch so ein Frühstücksangebot oder so.
Ja, so wäre es wie McDonald's halt wahrscheinlich. Mit Kaffee und irgendwie Muffins und.
Du kriegst übrigens seit November 2009 bis 11.30 Uhr bei McDoof nur Frühstück. Das weiß ich, weil meine Eltern mich November 2009. Ich weiß nicht, wann genau, auf jeden Fall in der Zeitrange, da war meine Vereidigung bei der Bundeswehr, / Tag der offenen Türen, da dürfen dann auch die Eltern kommen. Meine Eltern wollten auf dem Weg zu mir noch frühes was essen oder auf jeden Fall beim McDoof noch was essen und da gab es dann halt nur Frühstück gerade. So, das war irgendwie neu, dass es bis irgendwie Uhrzeit XY gibt es halt nur das Frühstücksangebot und nicht irgendwie Burger und Pommes, so.
Frage 1, warum möchte man morgens um 9 schon Burger und Pommes essen? Frage 2, wie sieht ein Frühstück bei McDonald's aus?
Es gibt diesen so ein mit irgendwie Ei und Speck Ding, irgendwie so ein anstrichend burgerartiges Ding, sowas. So ein, oder irgendwas mit Sirup oder so eine Apfeltasche oder halt Kaffee, irgendwie was, keine Ahnung. Oh Gott. Und die waren irgendwie um 10 oder um 11, so halt so kurz davor oder irgendwie sowas. Und ja. Und bei Dings hier, Falling Down, gibt es auch nur Frühstück bis 11.30 Uhr. Michael Douglas-Film.
Und warum frühstückt, also warum möchte man trotzdem nur Uhrzeit einen Burger essen, ist die andere Frage.
Weil man gerade drauf Hunger hat, Lust hat oder einen anderen Tagesrhythmus hat und Hunger hat oder so. Also Leute, die zu einer komischen Uhrzeit mit einem Bier in der Bahn sitzen, die können auch gerade aus ihrer Schicht kommen und Feierabend haben und
ganz anderen Tagesrhythmus haben. Also einigen wir uns auf komische Leute.
Genau. Leute, die nicht 9-to-5 arbeiten. So, ja, wir sehen.
Schreibt es in die Kommentare, warum esst ihr morgens Burger?
Genau. Was esst ihr zu anderen Uhrzeiten, wo sonst Leute sagen würden, so,
Oh Junge, 3 Uhr morgens, Zeit für einen Krabbenburger.
Ja, also. Also ich sehe es zumindest beim Nick Stone, der auch eher so eine Nachteule ist, dass er manchmal zu komischen Uhrzeiten noch anfängt, irgendwas zu kochen. Also ich denke so, okay, ja, gut.
Ach du, ich habe mir auch schon mal nachts ein Reisspiegelei gemacht, weil ich Bock drauf hatte. Oder Pudding gekocht, das ist ganz normal.
Ja, zurück zu unserer Folge noch.
Was gibt's denn bei denen mal zum Frühstück?
Auf jeden Fall gibt's erstmal einen neuen Kühlschrank.
Warmen Howard.
Mit Stainless Steel.
Ja. Und als sie so anfangen, da mit dem Kühlschrank rumzufahren, war ich so, oh nein, oh nee. Na gut, sie müssen ihn ja irgendwie da rauskriegen und ach, der arme Howard. Und ja, Mike hier, sehr professionell, ne? Also gibt irgendwie seinen Leuten Anweisungen und so. Und ist aber selber, glaube ich, auch irgendwie sehr piss davon, dass jetzt da wieder eine weitere Person irgendwie mit reingezogen wurde, die ja eigentlich so nichts mit der Sache zu tun hat. Und
wieder einen entsorgen, muss das denn sein?
Ja, genau so. Und, ne,
ja.
Ja.
Wieder jemand, der nicht im Spiel ist.
Genau. Dann instruiert er Kim und Jimmy und erzählt ihn quasi als Howards Ablebegeschichte, die Szene aus der Eröffnung.
Da hat man auch das Gefühl, dass Mike das häufiger macht.
Ja, ne, also es müssen so diese Alibi-Geschichten, ne, so dieses, so, ja. so und so ist das gelaufen und dann bringen sie sich das ein und so und
ja. Aber auch die ganze Folge, so wie er irgendwie Kim zur Vernunft gebracht hat, wie er Saul zur Vernunft gebracht hat und jetzt die beiden nochmal zusammen.
Ja. Also da ist er wirklich sehr, oder zumindest in den Situationen ist er sehr in seinem Job, in seinem Game drin und.
Ja. Und seinen typischen Satz, den wir schon aus Breaking Bad kennen, mit von wegen, muss ich das offensichtlicher sagen?
Genau.
Ich war nicht hier, das ist
genau,
nicht
das,
passiert.
Genau, es ist alles nie passiert und so. Und ich habe noch ganz kurz damit gerechnet, dass Kim nochmal irgendwie kurz ausflippt und nach dem Motto so, wie was, dass ein Freund von uns gerade vor unseren Augen geschossen wurde, es soll nicht passiert sein und so, aber es passiert nicht.
Ich könnte mir zumindest vorstellen, dass das Mike in der Situation so halbwegs froh drum ist, dass er diese Geschichte schon vorgefertigt hat.
Ja.
Gut, zum Glück haben sie schon eine Geschichte für den Typen, die ich einfach weiter benutzen kann. Muss ich mir jetzt nicht irgendwie noch was aus den Fingern saugen, warum der jetzt weg ist und wo der jetzt hin ist, sondern verwenden wir einfach die Geschichte, die sie schon etabliert haben.
Genau. Ja. Ja. Und ja. Also wie gesagt, da halt die Frage so, ja, wie kommt das Auto da an den Strand? Haben sie es irgendwie in einem LKW dahin gebracht? Oder ist halt trotzdem jemand, der so grob aussieht wie Howard, die ganze Strecke da hingefahren?
Ja, ich glaube, sie bringt es mit dem LKW hin.
Mike sagt ja, der Wagen muss jetzt erstmal irgendwie in Lagerhalle, ins Lager.
Stimmt.
Und genau. Der Wagen wird am Strand mit genau dem Kilometerstand ankommen, den es braucht, um von ihrer Wohnung zu dem Strand zu fahren.
Mhm.
Das da heißt ja sie, quasi.
Sie werden, er sagt doch irgendwie, dass sie die Fahrdistanzanzeige dann so einstellen. Dass das stimmt.
Nein, nee, das sagt genau. Er nicht, sondern eher das, was Daniel gerade gesagt hat, ne?
Dass der mit genau der Zeit haben wird.
Ja.
Also entweder wird er irgendwie auf dem LKW gepackt und dahin gefahren und vorher irgendwie Ewigkeiten über den Los Pollos Hermanos Block gefahren, bis der Kilometerstand stimmt.
Mhm.
Oder irgendwie einen Teil mit dem LKW und den Rest mit dem Auto fahren.
Ja, ja. Weil Tacho manipulieren würdest du ja dann doch relativ schnell rauskriegen, ne? Das wird es, wenn dann die Polizei anfängt zu ermitteln, in so einem Fall. Und ja, also ich glaube, das muss auch in der Serie noch so ein bisschen eine Rolle spielen, weil, ja, aufgrund der,
man will's ja wissen.
Der Ereignisse da irgendwie, ne? Und also ist ja jetzt nicht so, dass Howard jetzt niemanden sonst hatte, sondern da müssen ja mit nicht nur, also mindestens, wie heißt er? Seine Frau, aber auch die Leute aus der Kanzlei, na und hier, wie heißt er denn?
Nee.
Clifford, ja genau.
Clifford
irgendwie stutzig werden, so, hä, was denn mit Howard und ja, wo ist er denn? Und Nanu und ja, ne, so, also.
Was Mike ja auch noch sagt, ist hier, dass sie er sagt ja zu denen, die Polizei wird wahrscheinlich bei euch die nächsten Tage antanzen, weil ihr die Letzten seid, die ihn gesehen haben werden.
Genau, beziehungsweise weil es Augenzeugen geben wird, die aussagen, dass Howard mit dem Auto hier gewesen ist, ja.
Ja.
Also, weil das Auto auch mehrere Stunden da stand, ja.
Deswegen würde ich mal vermuten, dass Mike schon davon ausgeht, dass es irgendwie unterwegs zum Strand irgendwie nicht noch irgendwelche Augenzeugen gibt.
Ja.
Was wieder für die LKW-Theorie sprechen würde.
Aber es wäre ja gut, wenn irgendwie die Polizei feststellt, wir haben irgendwie Augenzeugen, die ein Auto mit der Beschreibung TM gesehen haben in der und die Richtung.
Aber es muss ja quasi in der Nacht, in der alles passiert ist, unterwegs gewesen sein. Also die Augenzeugen müssten den Wagen ja gesehen haben, ne?
Ja. Und da kommen wir jetzt, was ich vorhin ansprechen wollte, da rennen ja, wie viele Leute rennen da jetzt rum? Mike ist da und irgendwie
so 10, 12 Helfer?
Irgendwie zwei Leute mindestens zwei. Der eine, der Arthur heißt. Dann, ich glaube, ist das Victor, der im Hintergrund steht? Auf jeden Fall noch einer. Also drei Leute, vielleicht sogar noch ein vierter, die da irgendwie rumkrauchen und halt so einen Kühlschrank irgendwie erst einen neuen und dann einen alten bringen, wieder raustragen. Und dann steigt noch so ein komischer Typ in das Auto von dem anderen ein. Und also ja, ist ein bisschen schwierig.
Es ist schon sehr auffällig.
Also die Nachbarschaft kriegt halt an dem Tag irgendwie alle verpennt.
Ja, oder vielleicht wohnen auch Leute, die sich, die da nicht so genau gucken oder sich denken so, ja, keine Ahnung, ja, interessiert mich nicht, ne? Oder es sollte mich oder will mich nicht interessieren, so, ja, was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß, so. Ja.
Noch ein Gedanke, der mir noch kam, was irgendwie lustig wäre, was sie nicht machen werden, aber ich denke, es wäre lustig, dass irgendwie, wenn das Mike irgendwie so machen würde, okay, ich lasse jetzt mal so ein, zwei Tage hier Ruhe reinkommen, und dass er dann doch mal hingeht zu Saul irgendwie und sagt, hier, hör mal, du hast doch irgendwie dieses Cosplay da. Ja. Zieh dir das mal an und fahr das Auto da zum Strand.
Ja, ja, genau, das hatte ich auch, aber ich dachte so, ach nee, das der arme Jimmy so.
Immer so richtig ans Reinwürgen.
Ja, also auch so von der Produktionsseite her, so, will man das dem armen Charakter nochmal antun? Aber dann muss ja Jimmy auch irgendwie wieder zurückkommen, ne? Also, es ist auch, ja.
Und das Problem, was du hast, ist, wenn es Augenzeugen gibt, die sagen, sie haben den Wagen ein paar Tage später erst gesehen. Das geht ja nicht.
Ja.
Deswegen LKW.
Was ich dann auch noch, als Mike dann den Raum verlässt, sieht man gerade, wie sie Howard an die Kühlschrank buchst und ich so, oh Leute, ja, hättet ihr nicht noch einen Moment warten können irgendwie und jetzt sehen die das, die armen Leute. Und ich so, oh Mann.
Braucht ihr noch was aus dem Wohnzimmer? Machen wir jetzt zu. Ja, nicht nie. Und
ja. Übrigens, was ich noch anmerken wollte, ich fand es sehr schön, wie der Typ, der dann von offensichtlich Mike angerufen wird und sagt so, ja, okay, wird erledigt, anfängt da den Kühlschrank auszuräumen und das ordentlich macht. Also nicht so, ich räume jetzt den Kühlschrank aus hier, den ganzen Scheiß raus, sondern halt alles ordentlich rausräumt, beiseite packt, so, ne?
Müssen wir das vorher nicht antun, ne?
Genau. Nee, aber also man merkt auch, wie halt die Professionalität der Leute, ne? Also.
Ja.
Ja, dann letzte Szene. Wir sind im Labor und ja, nicht nur Lalo wird jetzt da ins Erdloch geworfen, sondern auch nämlich der arme Howard, der das also wirklich nicht verdient hat. Nicht
verdient.
Ja, also Lalo hat das verdient, gerade auch an der Stelle da verbuddelt zu werden, aber Howard damit rennt, das ist ja nicht wirklich so. Ach Gott. Ach ja, aber gut, du willst halt auch nicht, dass der gefunden wird irgendwie, ne?
Ja. Mike muss noch Stopp sagen, dass sie den nicht auch an so ein D-Plus einfach da reinschmeißen.
Ja. Na, beziehungsweise vorher will er ja noch irgendwie Ring und Brieftasche.
Ja, das auch, aber ich glaube.
Und die Schuhe, ja.
Ich glaube, der wollte auch nicht, dass er so ein D-Plus da reingeschmissen wird.
Ja. Er sagt ja irgendwie so careful oder vorsichtig.
Ja.
Ja.
Interessant ist übrigens, das Labor ist ja in einem Studio drin gedreht worden, ne?
Mhm.
Die Aufnahmen. Und die mussten in den Studioboden ein Loch graben, dass sie quasi dieses Loch, dieses Grab nachbauen können. Ja, und es gab wohl sehr, sehr viele Meetings von der Produktion mit diesem Studio über die Frage, ob sie jetzt nur im Studio ein Loch in den Beton reingraben dürfen.
Ich stelle mir das so geil vor, kriegst du eine E-Mail und so.
Ihr wollt was?
Genau, so dann so ein Telefonat. Ich habe da gerade eine E-Mail von euch bekommen. Ihr wollt ein Loch im Studiobuddel? Was? Hä? Das ist Witz. Nein, ja, und sie hatten,
sie hatten wohl auch irgendwie überlegt, ob sie das woanders, dieses Loch aber anders drehen und dann so quasi so Greenscreen das drüber montieren. Und dann haben sie aber schnell gemerkt, dass das noch zu kompliziert werden würde.
Ja.
Also, weißt du, es ist eine große Produktion, wenn es einfacher ist, in einem Studio im Beton ein Loch reinzugraben, als irgendwo anders zu drehen.
Ja.
Ja, weil du so ein riesiges Set hast, was in den Gesamtausmaßen so groß wie die Soundstage ist.
Ja.
Ja, das nee, wäre auch zu aufwendig gewesen, dass irgendwie in CGI und das alles passt und nicht komisch aussieht und so. Und
das sieht aus wie eine deutsche Kleinstadt.
Wird es auch irgendwann teuer, ne? Also ich glaube, da ist es dann wirklich billiger, irgendwie da ein richtiges Loch zu buddeln. Was ich mich, wie so viele andere wahrscheinlich auch, gefragt habe, so, okay, warte mal, wurde das irgendwie erwähnt, dass da noch, dass da weitere Leichen gefunden wurden? Und haben natürlich, das habe ich noch geschafft, die Tage, die Folge Breaking Bad geschaut, Staffel 5, Folge 1 übrigens, wo unter anderem Hank und Gomi in diese das ausgebrannte Labor klettern und das übrigens fast so ein bisschen aussieht wie jetzt, wie das Labor jetzt quasi, also wie eine Baustelle. und da es tropft überall und so, ne, weil halt der Brand wurde gelöscht und so und es ist nicht mehr viel übrig. Und es wird dann gesagt, ja, es wurden beim vor dem Lastenaufzug wurden zwei Leichen gefunden. Das müssten dann Tyrus und noch jemand sein, die in der Folge zuvor erschossen wurden. Oder auf jeden Fall irgendwie umgebracht wurden. Das ist auch gar nicht durch die Explosion oder so. Ich weiß gar nicht, die Folge habe ich dann nicht mehr geschaut. Aber auf jeden Fall, das hatte ich so groß grob im Kopf, dass da auf jeden Fall noch zwei Leute von Gus gefunden werden, die zuvor noch umgebracht wurden. Aber mehr nicht. Es wird dann noch gesagt, es ist nicht klar, wer die sind. Was Feuer hat die ziemlich vernichtet. Und Gomi sagt dann noch, Feuer sorgt dafür, dass Zähne sich verhalten wie Popcorn. Auch Zähne da offensichtlich nicht mehr so wirklich zu finden sind. Und ansonsten müsste es ja bedeuten, dass das Feuer da so sehr gewütet hat, dass es den Boden da irgendwie auch beschädigt hat und sie müssten irgendwie drauf kommen, da drin rumzubuddeln. Also in der kurzen Zeit, ne? Also da ist ja nicht viel Zeit vergangen zwischen das Labor wurde vernichtet und Gustavo Fring wurde getötet und so. Und die entdecken das alles, da ist ja nicht viel Zeit vergangen. Also die wurden da nicht entdeckt. Ja, ansonsten haben sie es tatsächlich geschafft, mit der Szene für alle Zeiten das Labor aus einem anderen Blickwinkel erscheinen zu lassen.
Oh ja.
Und man sich jetzt mehrere Szenen aussuchen kann, wo Gus vermeintlich auf diese Stelle guckt. Und
so kommt der Begriff Leichenkeller, haben eine ganz andere Bedeutung.
Ja, genau. Im Headcanon-Feeler ist jetzt wahrscheinlich die Fliege aus der Szene, aus der Folge die Szene Lalo. Wiedergeboren als Fliege in seinem letzten Versuch, Gustavos Pläne zu durchkreuzen und Walter und Jesse da Kirre zu machen. Und ja.
Wollen wir noch kurz spekulieren?
So, die nächste Folge.
Ja, Titel ist ja Fun and Games. Wo ich denke, dass es eine Folge wird, die vom Ton her eher humorvoller wird.
Brauchen wieder was Heiteres, ja.
Es wird auch Zeit, ja. Und ich denke, dass wenn es nicht direkt einen Timeskip gibt, dass es so eine Art Zeitraffer wieder gibt. Wie es schon mal, glaube ich, in der vierten Staffel gab, mit denen, wo Kim diese Mesa Verde hier Aufsteller in ihrem Regal gesammelt hat und man sieht, wie so langsam nach und nach dieses Loch ausgegraben wird und so.
Ja.
Es dürfte jetzt auch da weitergehen, weil es hieß ja immer, ich mache erst weiter, wenn das mit Lalo geklärt ist. Genau, und das mit Lalo ist ja jetzt geklärt.
Genau.
Ja. Das und heißt, es kann weitergehen.
Das Grab zu machen, ne?
Genau, das Labor muss halt fertiggestellt werden. Wir haben ja immer noch den wie auch immer gearteten Gastauftritt von Walt und Jesse in dieser Staffel.
Da sind ja jetzt noch 5 Folgen dafür Zeit.
Genau, da sind jetzt noch 5 Folgen dafür Zeit, wie auch immer die aussehen. Und es ist, sie müssen halt, oder zumindest noch ist irgendwie genug Rahmen da, dass wir sagen, okay, jetzt langsam muss es mal zeitlich irgendwie passen.
Ja.
Dafür ist jetzt noch ein bisschen Theorie. Dafür ist jetzt noch ein bisschen Platz und ja.
Ich hätte eine Theorie für Kim, was es der wird.
Ja.
Und zwar, dass die Sache, die jetzt passiert, dass sie so sehr geschockt hat, dass sie beschließt, damit nichts mehr zu tun haben zu möchten und sich von Jimmy einfach trennt.
Ja, genau, das war auch meine Vermutung, dass irgendwie irgendwas passiert, was sie so sehr irgendwie schockt, dass sie sagt, nee, ich will mit dem Ganzen nichts mehr zu tun haben und ja, sie einfach aus Jimmys Leben verschwindet.
Und das könnte jetzt quasi sein.
Genau, das wäre jetzt so ein Punkt.
Gut, das findet Mike denn nicht so gut, weil sie weiß zu viel.
Ne? Ja, wobei ich das jetzt so einschätzen würde, dass Mike davon ausgeht, dass sie nichts davon ausplaudern wird, also dass sie schweigt, dass sie da.
Ja, also sie werden sie definitiv nicht umbringen können, weil das können sie den Zuschauern nicht antun.
Nee, das da werden sie, wenn sie zu viel Hass auf sich. Also es gibt ja auch jetzt bis dato keinen Grund, sie irgendwie umzubringen. Ne? Es ist ja jetzt keine Gefahr von ihr irgendwie aus oder so. Ja.
Was ich denke, was sie relativ zeitnah dann jetzt auch erzählen werden, sind die ganzen Saul-Dinge, die noch fehlen. Also seine Bude da, also sein Zimmer.
Genau, das Ding muss noch irgendwie umgebaut werden zu dem, wie wir es aus Breaking Bad kennen. Das Auto
fehlt. Er muss noch sein Auto kriegen.
Genau, das Auto fehlt noch, ja.
Irgendein Teaser haben wir doch auch Bilder gesehen von seinem Haus. Was quasi in der ersten Folge ausgeräumt wird.
Ja, genau, zum Staffel 6, zweite Hälfte Staffel 6 Teaser aus dem, was ich jetzt am Anfang gespielt habe, da gab es nochmal Bilder von ihm aus seinem Haus, genau. Wir müssen nochmal so ein bisschen auch die Charakterwandlung von Francesca erleben, von der netten Vorzimmerdame, zu der ist mir alles egal und auf was für ein scheiß Job, Tante, ne? So. Ja.
Ich glaube, in der Fun and Games Folge könnten wir auch nochmal die Kameracrew sehen, die dann die Better Call Saul
die ganzen Werbeclips
drehen.
Ja.
Dazu gab es ja auch viel genug Promo-Material in letzter Zeit, also da könnte was kommen, ja.
Ja, genau.
Ich habe auch schon die Theorie gehört, dass die Trennung dadurch zustande kommen könnte, wie sich Jimmy jetzt verhält. Dass Jimmy das halt mehr oder weniger verdrängt.
Und runterspielt so, ne? Und den Ernst der
Lage runterspielt. Lustiges Saul-Gesicht macht und Kim damit aber nicht zurechtkommt und weil Kim immer noch da dran zu schlucken hat und das nicht so toll findet, dass Saul da scheinbar so einfach drüber hinweggeht.
Ja, ihr dann auch gewahr wird, in was für eine gefährliche Situation sie da jetzt eigentlich reingeschlittert ist und auch schon die ganze Zeit drin war, ne? Und dass der wie groß der Ernst der Lage war. Folge 10 soll übrigens heißen Nippy. Was auch immer das.
Nix mit A und B mehr.
Ja. Stimmt, ja, wir hatten jetzt immer und ja.
Ja.
Stimmt. Ja, da könnte vielleicht dann ein Zeitsprung kommen oder so, ja. So wie das heißt.
Und dann ist ja immer noch die Frage, wie stark ist jetzt überhaupt die Jean-Storyline noch vertreten?
Stimmt,
also,
ja, das ist ja auch
noch was. Wenn sie den Taxifahrer neu besetzt haben, muss da ja noch was kommen.
Da muss da noch was kommen, genau. Und eigentlich gefühlt war es ja auch so irgendwie angelegt und wir hatten jetzt tatsächlich noch gar keine Jean-Szene in dieser Staffel, ne?
Also
Und auf dem Teaser-Poster oder auf dem Staffel-Poster ist ja eindeutig Bob Odenkirk in der Rolle des Jean zu sehen, wie ein rotes Jackett sich gerade anzieht. Also,
ja. Vielleicht hat Netflix es irgendwie falsch verstanden und es gibt 12 Saul-Folgen und eine Jean-Folge.
Nein, es gibt 13 Folgen.
Ja, ich meine ja, also 12 Folgen, die aktuelle Handlung noch machen. Nein, und die 13. Folge ist dann Jean.
Nee. Ja, was auch immer das deutsche Netflix da irgendwie hat, wahrscheinlich. Oh, 6 Folgen kamen jetzt und jetzt kommt die zweite Hälfte, dann sind es auch nochmal 6 Folgen. Und, ja.
Es waren ja 7 Folgen.
Genau, waren ja jetzt 7 Folgen und jetzt kommen nochmal 6 und irgendwie hat er Hälfte, okay, ja, sind es 12 Folgen wahrscheinlich irgendwie. Also.
Ja, aber mit, das wird ja mit der Rechnung gar nicht aufgehen.
Ja,
es ist ja,
irgendwer hat da was verpennt, ja. bei Netflix Deutschland. Da würde ich jetzt gar nicht so viel drauf geben. Hat einfach irgendwer hat das verstudert. Funkt. So, also es fehlt auch irgendwie die Hälfte des Promomaterial der oder Staffelteaser für Staffel 6 oder so fehlt da auch irgendwie. Also da ist Netflix Deutschland irgendwie oder Netflix generell immer so ein bisschen komisch.
Also laut IMDb wird in der nächsten Folge auf jeden Fall Bolser auftauchen.
Ja.
Dann Clifford.
Ja, macht Sinn.
Und wir sind auf jeden Fall unten in Mexiko bei Bolzer auf diesem Strandpool-Gedöns.
Genau, wir sehen Don Eladio auch in einem Bild.
Ja.
Und ja.
Jimmy guckt nachdenklich. Howards Ex-Frau kommt nochmal mit.
Ah, mir fällt gerade noch was ein, was sie noch erzählen müssen. Sie müssen doch irgendwie eine Geschichte erzählen, die hier Gast jetzt dann den Kartell antritt, was mit hier Lalo passiert ist, oder so. Die sich irgendwie Mike aus dem Finger saugt.
Ach so, ja, gut.
Oh, Lalo ist halt tot, Punkt.
Aber also ich glaube kaum einer, also es weiß ja eigentlich gar keiner, wo Lalo gerade ist, ne? Das weiß gerade mal Hector, nicht mal Hector weiß, wo Lalo gerade ist. Er hat ja nur mit ihm telefoniert und irgendwie irgendwas erzählt, aber hat ihm ja nicht gesagt.
Aber ich glaube schon, also wenn da so ein großer Name wie Lalo Salamanca einfach verschwindet, das wird an Bolzer nicht einfach so vorbeigehen, ja, oder an Eladio. Die werden da schon Fragen stellen.
Ja, gut, aber die gehen halt irgendwo aus, so, pff, ja, wurde halt irgendwo erschossen oder ist verschwunden, keine Ahnung, aber ja, es weiß ja halt eigentlich keiner, wo Lalo jetzt zuletzt war, seit dem Vorfall in seiner Villa da, wo alle niedergemetzelt wurden.
Und Gus denkt ja offiziell, dass Lalo tot ist.
Genau, stimmt. Eigentlich war also das letzte Lalo Salamanca ist tot. Und stimmt, genau. Die einzigen, die dann doch wussten, dass er ja noch lebt, war Hector und dann halt durch die Abhörung Gus und Mike.
Ja.
Ja, also kommt bestimmt noch irgendwas. Und ja. Gut, dann würde ich sagen, wir machen den Keller zu.
Das ist halb zwölf.
Machen Deckel aufs Loch.
Ja.
Ja, es ist schon sehr spät.
Wir haben über zwei Stunden aufgenommen, oder?
Ja, und mit einem weniger sogar noch.
Oh Gott, das ist ja fast schon Autoradio-Territorium, in dem wir hier sind.
ansonsten noch ein bisschen Shameless Self-Plug von meiner Seite aus. Beim Seriensprecher habe ich mit Becky, Al, Christopher und Ralf Stockmann über die Obi-Wan-Serie gesprochen. Und so ein bisschen angesprochen, was uns gefällt, was uns nie gefallen hat. Waren alle so schon zufrieden, aber hatten durchaus Kritikpunkte. War aber eine sehr harmonische Runde, wie ich Feedback mitbekommen habe, gesagt bekommen habe. Dann habe ich bei The Insider die Aufzeichnung zu meinem ersten Mal Podstock rausgehauen gestern. Kann man jetzt nachhören. Da spreche ich mit zwei Neulingen und einem älteren Podstock-Hasen sozusagen, also dem Björn vom Hobbyquerschnitt und was ein Krach. Über das Podstock, wie es das erste Mal jetzt für uns war und uns gefallen hat. Und man kann auf jeden Fall bei YouTube schon die Galabinit-In-Folge vom Podstock auch nachschauen. Die muss ich noch als Podcast verwerten, quasi als Audio-Podcast.
Mit der schönen Frage, was ist ein NATO-BH?
Genau. Und der Feststellung, dass Bully den als Spooky in Traumschiff Surprise auch aufhat. ja, gut, dann. Ja.
Und wann kommt hier die Offroad-Folge zum Thema Better Call Saul, zum Thema Breaking Bad?
später.
Gut. Ich habe inzwischen durch die komplette zweite Staffel nochmal gesehen.
Oh, die hatten ja schon den Termin, aber dann hieß es ja, nee, wir können nicht.
Irgendwer konnte nicht, ja. Und dann wurde verschoben und ja.
Ich konnte nicht, aber ich dachte, ich mache das ohne mich weiter.
Nee, das Ding konnte auch nicht und dann haben wir verschoben.
Und alleine macht keinen Spaß.
Und ja, dann kam es halt irgendwie nicht dazu. Gut, dann verabschiede ich mich. Vielen Dank für eure Zeit und ja, gerne schreibt uns gerne in die Kommentare, wie euch die Folge gefallen hat, wie ihr denkt, wie es weitergeht.
Und ist ja auch ein schönes Zeitdokument, ne?
Ja. Ja, vor allem, was ihr denkt, wie es weitergeht, was ihr euch noch erwartet, also was auf eurer muss noch geschehen Liste steht, so. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder.
Tschüss.
Gute Nase.
Tschüss.
That's the end. Howard, that's the end.